12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.
Ja, hallo zu Countdown-Ausgabe Nummer 125 am 19. Februar. Diesmal aus dem Kommunikationspult der Seabase, dem Soundlab, wo wir uns hier mal eingefunden haben, um eine Folge aufzunehmen. Weil Tapetenwechsel, also okay, ein sehr radikaler Tapetenwechsel, weil hier gibt es keine Tapete, tut ja manchmal auch ganz gut.
Ja, hallo auch von mir. Ja, ich habe das mal so ein bisschen angeschubst, weil du machst ja ohnehin schon mit Ayuwo ja ab und zu hier Aufnahmen, ne, für damals TM und ja, für eure Energiegeschichte jetzt, die ihr jetzt auch gemacht hattet so.
Ne? Ja, da kommt auch noch ein letzter Teil irgendwann, so 70er, 80er, 90er Jahre und alles bis heute und so, wie sich das noch weiterentwickelt hat. Wir hatten ja da, ich habe da ja sehr, sehr grundsätzlich angefangen. Ja, wird auch noch kommen irgendwann. Welt ohne Internet kommt auch noch irgendwann. Ich bin da halt tatsächlich, ich bin gerade sehr in Geologie und Ähnlichem versunken. So auch noch ein bisschen aus, ja, fast schon Nachbereitung von dem, was ich da gesagt hatte. Und ja, halt, ich mache mir halt so ein bisschen Gedanken, mein Gott, was habe ich eigentlich da angefangen? Die meisten Leute, die anfangen, über die Geschichte der Welt zu reden, fangen dann als nächstes an, eine Bibel zu schreiben und irgendwelche Machtansprüche anzumelden. Ich meine, die Bibel fängt mit der Genesis an. Habe ich dann zwischendurch auch mal gelesen, die Genesis.
Na genau, aber wer es jetzt nicht kennt von euch, 1350 Zuhörer da draußen, also wir sind in der Seabase in Berlin-Mitte.
In Berlin-Mitte, in der Nähe von der chinesischen Botschaft, andererseits, oder halt Janowitzbrücke, S-Bahn-Janowitzbrücke an der Spree. Wir sind unter dem Wasserspiegel der Spree. Die ist gleich hier hinter der Wand, wo hier eine Disco-Kugel lustig dreht. Dahinter ist die Spree. Ja. Da sind wir. Es lohnt sich vorbeizuschauen. Es gibt einen öffentlichen Bereich und einen Mitgliederbereich. Wir sind gerade im Mitgliederbereich. Ja, aber es ist halt, ja, es sind nette Nerds. Sie sind manchmal auch etwas streng, aber je nachdem.
Bis jetzt habe ich es noch nicht erlebt.
Ja.
Genau, wir sitzen jetzt hier im Prinzip im Aufnahmestudio. Es stehen ein paar Elektro-Gitarren rum, Schlagzeug und sowas halt, Keyboards, ja, ein paar Marshall-Boxen. Und deswegen klingt das vielleicht heute ein bisschen anders, wobei ich hier vom Trittschall schon gehört habe, hier hört man, wenn die Leute drüber laufen. Aber das macht nichts, ist uns völlig boogie, sonst machen wir das ja bei mir in meinem Kinderarbeitszimmer und von daher ist das alles okay. Aber wenn es ab und zu kluckst, also das ist heute mal eine Podcast-Aufnahme, wo ich mal parallel noch ein Bier trinke und Frank eine Mate.
Ja, ich habe mir gesagt, ich fange mal mit der Mate an, für das Bier ist hinterher immer noch Zeit. Es gibt hier sehr gutes tschechisches Bier, allein dafür lohnt sich's.
Genau. Ich trinke hier gerade ein Svetle.
Ein Svetle von Černá Hora, ein Berg, der in der Nähe von der Schneekoppe ist. Heißt Černá ist einfach schwarz und Hora ist ja Berg. Also oder Bergspitze, glaube ich. Irgendwas. Genau.
Kenne die Tschechen ein bisschen, komme ja aus Dresden ursprünglich, da haben wir uns extrem viel bei den Tschechen natürlich immer rumgetrieben zum Wandern.
Ja.
Wenn man mal nicht das Elsternsteingebirge nur irgendwie nutzen wollte, ist man dann mal ein bisschen rübergefahren. Das war eigentlich auch ganz cool. Genau, es hat jetzt ja ein bisschen gedauert. Ich glaube jetzt so knapp über 2 Monate, ne?
Und, ja, ziemlich genau 2 Monate.
Hat unterschiedliche Gründe. Also nicht, dass wir das jetzt hier groß ausweizen müssen, aber es ist einfach, wie ihr alle ja mitkriegt, im Jahr 24, 25 irgendwie alles so ein bisschen anstrengend und schwierig und politisch natürlich total viel los und das ist.
Ja, also bei mir ist es, wirklich erstmal so, die politische Gesamtsituation stellt mich doch recht unzufrieden. Es ist halt in der Raumfahrt so, dass sie komplett politisch ist. Ja. Und egal in welches Land man guckt, also russische Raumfahrt fand ich ja mal toll, chinesische Raumfahrt fand ich toll, amerikanische SpaceX fand ich richtig toll. Ja. Gut, ESA fand ich vor dem, also da ging es schon abwärts, bevor der Podcast anfing, wie ja jeder wissen wird. Man merkt halt irgendwie egal wo man in der Raumfahrt hingeht, die politische Gesamtsituation drängt sich einen doch sehr auf und die ist gerade nicht sehr schön und ich bin so ein bisschen geneigt, das gesamte Elend dieser Welt etwas auszublenden. Das ist gerade dem Hobby Raumfahrt irgendwie nicht so zugänglich und zugeneigt.
Ja, es ist halt wirklich auch so eine Sache. Ich lese natürlich trotzdem so ein bisschen die Space News und sowas, klar. Ne, ja. Also einfach interessiert mich ja trotzdem noch. Was ich sehr schön fand jetzt mal, das war hier von Firefly, dieser, wer ist da, der jetzt zum Mond geflogen ist, kommt gerade nicht. Blue Ghost?
Ja.
Ja. Der hatte ja ein paar lustige Bilder gemacht, also Videos oder Fotosequenzen in dem Fall, wo er von der Erde wegflog. Die sahen irgendwie schon irgendwie schön aus. Und jetzt hat er ja vor 2 Tagen oder so, kamen dann so diese Fotosequenzen vom Anflug auf den Mond.
Ja.
Die sahen auch sehr, sehr cool aus.
Ja.
Also das war was sehr Positives, fand ich. Also
da werden wir in der nächsten Folge drüber reden, wenn die dann tatsächlich auf dem Mond gelandet sind.
Hoffentlich.
Ja, ist halt schwierig. Blue Origin will auch noch einen landen irgendwann. Also erstmal starten und dann landen, hoffentlich bei beiden. Ja, werden wir sehen. Das sind, wie gesagt, es ist irgendwie viel passiert und auch vieles, von dem ich gar nicht so viel mitbekommen wollte, weil einfach in der Politik halt. Also es geht halt doch sehr vieles den Bach runter. Nicht alles, manches, also ich meine, die Entwicklung, dass das SLS jetzt eventuell doch mal eingestellt wird, ist gar nicht mal so negativ. Aber ansonsten ist alles, was mit der Administration von Trump zu tun hat, wenig positiv, um es ganz vorsichtig auszudrücken.
In jegliche Richtung, also ob das Forschung ist, Wissenschaft allgemein,
ja.
Evidenzbasierte Erkenntnisgewinnung, das ist ja alles nicht mehr angesagt.
So. Ja, also es wurden auch bei der NASA viele Leute, also zumindest die Kündigung angedroht, oder wurden erst gekündigt, dann wurde es zurückgenommen. Also es ist halt,
Das habe ich heute gelesen, so. dass das erstmal quasi nochmal gestoppt worden ist, ne, die Kündigungswelle.
Ja.
Aber das bedeutet natürlich für die Menschen, die dort arbeiten, bedeutet das halt, dass sie sich natürlich schleunigst umgucken werden, was sie vielleicht
anders tun können. Wissenschaft allgemein das Gleiche.
Oh Gott, das brauchst du echt alles nicht. Das ist also...
Ja.
Na gut, dann fangen wir an mit den Sachen, die du heute mal ein bisschen erzählen möchtest.
Ja, also was nicht passiert ist, fangen wir mal mit dem an, was nicht passiert ist. Die Ariane 6 sollte ja nochmal fliegen und einen Satelliten starten. Nach meinen Erkenntnissen soll das nächste Woche passieren. Hat sich halt alles etwas verzögert, weil die Oberstufe hat natürlich ernsthaft Defekte gehabt, die hat man dann sich nochmal angeschaut und muss man jetzt schauen, was da rauskommt, ob das korrigiert wurde oder nicht. Über Details hatte man ja nicht allzu viel verloren und wenn nicht, ich werde nochmal reinschauen. Wird man schauen. Angekündigt ist dieses Jahr, glaube ich, 5 oder 6 Flüge. Halt jetzt einer im Februar, wenn es klappt, und der nächste dann irgendwann im August. Und dann wollen sie irgendwie so auf 10 Flüge, 9 bis 10 Flüge pro Jahr anpeilen. Ob das klappt, naja, man muss abwarten.
Kann man ja nochmal so einen kurzen Rückblick machen. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, wie oft die Ariane 4 damals geflogen ist, die hat ja so die meisten Flüge mitgehabt. Ne? Das war ja richtig, richtig viel in 90er
Ariane
Jahren.
Ariane 4 ist eine, also sehr gute
Ende
80er, Frage.
Anfang 90er.
Ist eine sehr gute Frage, ob die auf 10 gekommen ist. Es war jedenfalls was in der Größenordnung. Also da hättest du mich eher fragen müssen.
Nö, ist mir das gerade eingefallen. Ja. Aber das war auf jeden Fall, das ging so in die Richtung, glaube ich.
Ja, deutlich mehr war natürlich Sojus und Ähnliches. Das waren dann schon so 40 pro Jahr, 40 teilweise 60 pro Jahr. Also es ging dann schon in die Richtung, in die Größenordnung, die SpaceX heutzutage macht. Klar, SpaceX ist natürlich nochmal doppelt so viel, so 120, 150. Aber die müssen die halt auch nicht neu bauen, jedes Mal. Zumindest nicht die ersten Stufen, nur die Oberstufe. Und ja, ja, also es ist halt, Mensch. Fangen wir mit SpaceX an. Mhm. SpaceX hat das Starship gestartet. Wie gesagt, SpaceX ist wahnsinnig erfolgreich halt. Wir haben so viel drüber gesprochen. Braucht man eigentlich gar nicht mehr ansprechen. Die Falcon 9, wie gesagt, weit jenseits von allem, was man, vielleicht nicht von allem, was man erwartet hat, aber zumindest von allem, was außerhalb erwartet wurde. Weit über 100 Starts pro Jahr ist natürlich etwas, wenn ich daran denke, vor 8, 9 Jahren, als ich dann noch auf der ILA 2016 war und mich mit dem Vizepräsidenten von der Ariane Group unterhalten hatte, die da, glaube ich, noch nicht Ariane Group hieß, aber so heißen wollte. Mhm. Und also Airbus, Thales Alenia zu Airbus irgendwie. Also ich war damals auf jeden Fall noch im Airbus Pavillon auf der ILA gewesen.
Waren wir da zusammen?
Nee, das war 18. Das war 18 dann.
18 waren wir zusammen, ja.
Ja. Hm. Da war ich noch mit Werner Bluter, der übrigens nicht mehr bei Golem ist.
Nee?
Nee, der hat jetzt im Dezember gekündigt und schreibt jetzt bei Heise.
Ist ja. Bei mir ein Reiter entfernt von Golem, von daher in meinem Browser.
Ja. Gut. Ja, okay. Ist natürlich schade, weil also Werner war halt der Mensch, der mich irgendwie in den Journalismus eingeführt hat. Ja. War halt mein ganz großer Mentor damals gewesen. Klar, in manchen Dingen habe ich mich da relativ schnell unabhängig gemacht, weil es gab da so einen Moment, wo man am Anfang hatten wir einen Artikel über Brennstoffzellen gehabt. Und da hatte ich dann noch eine ganze Sektion, die nicht mit Autos zu tun hatte, sondern wofür man die sonst noch benutzen kann. Und da meinte er, das ist eine ganze Seite, die überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat, lass die mal raus. Und ich habe so gesagt, na gut, lass ich es halt raus. Erstes Kommentar oder die allerersten Kommentare war gleich, hey, aber da ist doch noch das und das und das. Und ja, ursprünglich war da auch noch eine dritte Seite. Hier, guck mal. Danach war diese Diskussion komplett gestorben.
Ja, manchmal muss man das so machen.
Also die Diskussion kam nie wieder auf. Okay, der Typ weiß, was die Leute haben wollen, alles klar.
Gut, aber nochmal zurück, also was du damals gedacht hattest, dann vor knapp 10 Jahren.
Ja, also mir war schon klar, dass die Falcon 9 auf jeden Fall wiederverwendbar ist und dass sich das auch lohnt. Aber die Diskussion ging halt so, die kosten alle 120 Millionen, genauso wie alle anderen auch. Und das wird alles noch rauskommen, weil die halt alle felsenfeste Überzeugung waren, ja, das ist alles nur Lug und Betrug. Und das Dumme ist natürlich, hätten sie noch 10 Jahre abgewartet und sich die neuesten Versprechen von Elon Musk so angeschaut. Starship ist so, muss man mal gucken, reden wir gleich drüber. Hätten sie natürlich recht gehabt. Also der ist halt, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht und ich glaube, das ist wirklich mit der ersten Trump-Administration, da ist es irgendwie bei ihm gekippt, dass der so gesehen hat, hey, wenn man viel Geld hat und irgendwie großen Aufwand betreibt, dann kann man hier Präsident werden. Dummerweise ist er Südafrikaner, kann das selber nicht machen, braucht dann jemanden und hat dann Trump praktisch als Steigbügelhalter irgendwie auserkoren und so ein bisschen in die Richtung, also so eventuell kann es schon gewesen sein, dass der Plan da irgendwie gewachsen ist. Und dann hat er ja auch angefangen, populistisches Zeugs zu versprechen, was er davor so nicht gemacht hatte. Also die Versprechen, die er danach so gegeben hatte, gingen halt immer mehr in Richtung Populismus und haben sich immer weiter von der eigentlichen Technik entfernt. Was mir schon durchaus aufgefallen war, aber ich hatte die Merkwürdigkeiten hatte ich immer so noch ein bisschen weggedrückt.
Ja, aber kannst du mal ein bisschen was zum
Starship sagen? Ist zum siebten Mal gestartet, zum ersten Mal in Starship 2 Variante und ja, gleich explodiert. und zwar es hieß durch ein Feuer, also man hat es auch gesehen, wenn man sich das Video angeschaut hat, hat man an ein paar Stellen so ganz leicht eine Flamme rauskommen sehen. Wahrscheinlich einfach eine Sauerstoffleitung geplatzt. Und ja, dann hat man auf den Livestream gesehen, wie nach und nach die Triebwerke ausgefallen sind. Beim ersten hatte ich noch gedacht, ist ein Grafikfehler. Dann hat direkt daneben noch eins ausgefallen und dann wurden es immer mehr und dann war ziemlich schnell klar, ja, okay, das wird wohl nichts. Und ja, dann ist das Ding explodiert, wieder eingetreten mit seinen reichlich 100 Tonnen, also das ist eher so 200 Tonnen oder so, plus halt Treibstoff. Und über den Turk- und Caicos-Inseln runtergekommen, wo dann auch eine ganze Reihe von Trümmern halt unten angekommen sind. Alles zusammen nicht sehr schön, was das angeht. Weil halt auch kein vernünftiges Abbruchsystem da dabei ist. Also gut, wurde gesprengt, aber war halt nicht rechtzeitig, so dass das irgendwie auf unbewohntes Gebiet runterkommt oder so. Ist natürlich auch schwierig abzubremsen, wenn man schon im Weltall ist, weil das ist ja alles schon deutlich oberhalb der Atmosphäre passiert. Also nicht oberhalb der restlichen dünnen Atmosphäre, aber so die allgemeine.
Den oberen Schichten.
Oberhalb von 100 Kilometern.
Da kannst du dann auch nicht mehr allzu viel steuern. Ne? Also hast dann halt im Prinzip eine ballistische Bahn.
Ja, ja, und dann hast dann halt Pech. Ja. Und hätte eigentlich die erste Demonstration sein sollen von einer gezielteren Landung, sicherlich dann auch etwas längeren Landemanöver mit dem Starship. Das Starship ist ein bisschen größer gewesen, also eigentlich nur 2 Meter größer, aber der Tank ist halt verlängert worden intern auf Kosten der Nutzlastverkleidung. Die Nutzlastverkleidung ist sowieso viel zu groß gewesen, also die Hoffnung war ja, dass das Starship insgesamt leichter ist und mehr und vor allen Dingen eine schnell höhere Geschwindigkeit bei der Stufentrennung schon hatte. Wenn man sich das anguckt, ist die Trenngeschwindigkeit auch immer weiter runtergegangen. Also diesmal waren es, glaube ich, nur noch 4.400 km/h.
Das ist aber weniger.
Ja, liegt aber daran, dass der Booster darunter ist noch nicht verlängert worden. Also der sollte eigentlich länger sein, war er aber noch nicht. Und ist halt noch eine alte Bauweise gewesen. Ich glaube, der wird erstens noch mal ein Stückchen verlängert und zweitens bekommt er halt die Raptor 3 Triebwerke rein, die dann halt auch einfach schubstärker sind. Und dann, ja, hebt es halt noch ein Stückchen schneller ab, kann ein bisschen mehr Masse drin haben, hast halt mehr Masse im Booster und dann hast du auch eine höhere Abtrenngeschwindigkeit. Wobei die Abtrenngeschwindigkeit wird dann beim Starship 3 wahrscheinlich jetzt genauso tief liegen wie jetzt bei dem Flug, weil dann verschiebt sich nochmal alles, weil das Starship dann nochmal 50% schwerer wird. Also der Treibstoff, also beim ersten Starship waren es 1200 Tonnen Treibstoff, jetzt sind es 1500 und dann sollen es 2300 Tonnen sein. Und ist dann halt, muss halt irgendwie hochgebracht werden. Das Ding wird entsprechend sehr viel schwerer werden. Und die erste Stufe wird aber nicht so viel schwerer wie das Starship selbst. Und entsprechend wird dann die Abtrenngeschwindigkeit ein bisschen sinken. Durch den Aufbau kommt das, dadurch, dass der Booster ja direkt zur Landestelle zurückkehren soll, kommt das dem aber physikalisch fast schon ein bisschen entgegen, weil man muss halt die ganze Geschwindigkeit wieder abbauen. Und an die Startstelle zurückkommen. Wobei die Geschwindigkeit, und das war ein dummer Fehler, der mir unterlaufen ist, die Geschwindigkeit bezieht sich immer auf die Geschwindigkeit relativ zur Erdoberfläche. Entlang der Flugbahn halt. Ich weiß nicht, wie weit, kann man so nicht sagen. Ich weiß nicht genau, in was für einer, in welche Richtung genau sich das Starship in dem Moment bewegt. Also wie weit die Geschwindigkeit in Richtung weg vom Startpunkt geht und wie weit die Geschwindigkeit einfach noch nach oben geht. Mhm. Aber ich könnte das irgendwann mal machen. Ich müsste mir eigentlich bloß mal das Video nochmal angucken und dann gucken, wie sich die Höhe ändert. Und das mit der Geschwindigkeit vergleichen. Dann kann ich das einfach ausrechnen. Verdammt, das muss ich das nächste Mal machen. Fällt mir in dem Moment ein. Naja.
Das ist ein bisschen wie mit der Schifffahrt, ne? Wie viele Knoten über Grund?
Ja.
Ne? Also du hast zwar den Eindruck, dass in deinen Maschinen laufen, du fährst im Prinzip ja auch, aber über Grund machst du faktisch keine, also bei gewissen Wettersituationen natürlich dann irgendwie nicht wirklich noch irgendwie Vortrieb so.
Ne? Ja klar, wenn du eine Strömung hast von, was weiß ich, 4 Knoten und bewegst dich mit 5 Knoten nach vorne, naja.
Bleibt halt nicht mehr viel hängen. Ne?
Ja, ja. So ähnlich ist es hier. Der Punkt ist halt, so wie das jetzt aufgebaut ist, ist es halt fast schon ein einstufiges, also nicht ganz einstufig, ne? Also, aber es ist halt wirklich so, das Starship wird halt bloß ein bisschen hochgebracht und angeschubst und den Rest muss es dann fast schon alleine machen. Und mit, diesmal waren es 4400 km/h, bist du halt dann bei 1,25 km/s und musst dann halt noch bis auf 8, damit du wenigstens in Orbit kommst. Da hast du ganz schön viel zu tun. Und diese ganze Masse muss dann halt zusammen mit Hitzeschutzschild, mit der ganzen Struktur, mit den Triebwerken und so weiter alles in Orbit bringen. Und das ist halt schwierig, weil die ganze Struktur wiegt halt richtig viel. Und dadurch, dass du so viel extra Geschwindigkeit dazu bringen musst, wird halt das Masseverhältnis von Leermasse zu Vollmasse entsprechend groß. Und dann bleibt für die Nutzlast entsprechend nicht mehr viel übrig, damit du überhaupt auf die Geschwindigkeiten kommst.
Weil du jetzt gerade gesagt hast, fast ein bisschen einstufig. Du hast schon gesagt, dass es nicht so ist, ne? Aber ist es eigentlich. Das führt jetzt ein bisschen ab, aber das interessiert mich jetzt einfach mal im Background. Geht es in die Richtung, dass man irgendwann versucht, wirklich so einstufig zu arbeiten?
Ich glaube nicht, dass sich das lohnt. Gesprochen wird darüber seit Ewigkeiten schon. Wir werden auch nachher nochmal drüber reden, über Aerospike-Triebwerke, die genau dafür entwickelt wurden. Aber das Problem ist halt an der ganzen Sache, okay, physikalisch ist das kein Ding. Du kommst in den Orbit, auch mit einer Raketenstufe. Die Frage ist halt, wie viel bleibt dabei übrig an Nutzlast. Klar, wenn du jetzt wirklich eine Einwegrakete hast und sagst, naja, du hast so ein Masseverhältnis von so 5% Leermasse im Vergleich zur Vollmasse und du brauchst irgendwie so, naja, mit 6% oder so kommst du hin. Kleines bisschen Nutzlast bringst du da schon noch in Orbit, aber das lohnt sich einfach nicht, wenn du einfach bloß noch eine zweite Stufe irgendeiner Art drin hast, kriegst du so viel mehr Nutzlast in Orbit, dass es lohnt sich halt einfach nicht. Und beim Starship ist es halt so, es ist eine zweistufige Rakete, aber halt keine optimierte in dem Sinne. Es ist halt wirklich optimiert auf die Rückkehr der ersten Stufe. Und nicht so sehr auf möglichst viel Nutzlast für die zweite Stufe. Wenn man alleine schon nicht rückkehren würde, sondern einfach weiter hinten irgendwo landen würde, wie man es halt mit der Falcon 9 macht auf dem Schiff, dann hast du halt nicht irgendwie 4000 oder 5000 km/h, sondern kommst locker auf 8000 km/h. Und im Prinzip könnte man auch noch mehr, und SpaceX hat das ja auch versucht in den ersten Jahren, dass sie auch noch ein bisschen schneller irgendwie wären als die 8000 oder ein bisschen mehr als 8000 km/h. Ging aber nicht, weil die Rakete das halt einfach von der thermischen Belastung nicht ausgehalten hat. Also man kann dann nicht mehr ganz so schnell abbremsen, ne? Weil du verbrauchst erstmal mehr Treibstoff, um auf die Geschwindigkeit zu kommen. Dann hast du aber mehr Geschwindigkeit und musst abbremsen. Und entsprechend wird das Bremsmanöver ein bisschen weniger stark sein und dann musst du halt richtig viel Energie aushalten. Nun ist es so, dadurch, dass man beim Starship, dass das aus Edelstahl ist und nicht aus Aluminium, kann das Ding im Prinzip auch viel mehr ab. Und ich hatte halt fest damit eigentlich gerechnet, dass sie das genau dafür machen wollen. Ne? Und es ist ja auch tatsächlich so, dass die kein Bremsmanöver fliegen mit dem Starship, mit dem Super Heavy Booster. Ich finde das einen scheiß Namen. Es ist halt der Booster. Dadurch, dass der Booster halt nicht abbremst, also nicht abbremsen muss, spart halt eine ganze Menge Treibstoff. Gut, ein paar Tonnen kommen immer noch drauf durch das Landemanöver, weil dieses Landemanöver mit den Fangarmen, das übrigens diesmal geklappt hat, zum zweiten Mal, das braucht halt länger. Du fällst nicht einfach runter und bremst ab bis zum Stillstand und machst dann sofort aus, sondern du musst halt abbremsen bis zum Stillstand und dann schwebt das Ding noch ein paar Sekunden lang, um sanft gefangen zu werden. Und naja, jede Sekunde Flug verbrauchst du halt so eine Tonne Treibstoff oder so näherungsweise zumindest. Und entsprechend verbrauchst du halt eine ganze Menge, brauchst da halt nochmal eine ganze Menge Masse. Es ist halt auch Masse, die du dann zuvor auch wieder zurückbringen musst. Man muss halt erstmal noch diese Masse beschleunigen. Und dann verlierst du halt wieder mal ein bisschen, nochmal ein bisschen mehr Nutzlast, die dann dem Starship selber fehlt.
Ja, ich habe was gefragt, weil ich hatte natürlich mit einem Raumfahrt-Podcast der Gegenwart nicht allzu viel zu tun, aber ich habe mir jetzt nochmal, weil ich habe irgendwo gelesen, dass es depubliziert wird, wohl demnächst bei Amazon, gucke ich mir gerade nochmal die komplette Expanse-Staffeln an, also alle.
Okay, oh, schade, dass das...
Also ich habe es bis irgendwo gelesen, aber frag mich jetzt nicht, noch ist es da. Und es ist im Prime mit drin, also von daher habe ich mir das jetzt alles komplett nochmal reingezerrt. Also ich bin jetzt irgendwie in Staffel 4.
Nochmal, soll ich es mir jetzt zum dritten Mal angucken?
Ich gucke es. Gucke ich es zum dritten Mal oder zum zweiten? Weiß ich nicht ganz genau, aber da ist ja das Konzept, dass ja im Prinzip alle Raumschiffe ja sowieso fast nicht von irgendwelchen Planeten starten, das kommt ja relativ selten vor, sondern ja ohnehin im Orbit halt irgendwie losfliegen. Das sind ja alles Einstufer. Ne?
Ja, die haben ja auch
außer die Rosinante, die ab und zu mal irgendwie planetar landen muss und dann wieder startet so. Ne? Aber
die haben ja auch dieses super effiziente Fusionstriebwerk.
Ja, stimmt, ja. auf was wir noch warten jetzt.
Ja. Ja, ne? Und die haben Raumanzüge, die praktisch genügend Treibstoff haben, um von der Erdoberfläche bis zum Mond zu fliegen. Es gab da mal irgendwo so eine Szene, wo sie dann so die Geschwindigkeit gezeigt haben und ich hatte dann so geguckt, also so viel Delta V, wie du da hast, wieso stellt ihr euch nicht einfach hin und fliegt direkt zum Mond?
Ja, aber es ist eine coole Serie. Also jetzt auch beim Schauen finde ich wieder, dass sie extrem gut geschrieben ist und was mir ganz gut gefällt, das ist, dass ja so ein bisschen eigentlich eine Family-Story ist, also aufgrund der ganzen Figuren, die halt da irgendwie auftauchen und gleichzeitig aber eben auch so eine Abenteuergeschichte und das ist schon, und ich finde, und das muss und ich das immer wieder sagen.
Und das Universum an sich ist halt ein Charakter.
Genau.
Wie bei jeder guten Science-Fiction ist halt
die und Welt. Ich hatte mich jetzt auch mit einer Freundin, also familiären Freundin, die ist ja Art Director bei manchen Produktionen, aber sonst ist sie halt immer so im Set-Design halt irgendwie unterwegs. Und mit der hatte ich mich dann auch über das Set-Design dann von Expanse unterhalten. Und sagte ihm doch, das ist, man sieht einfach, dass da wirklich ganz, ganz viel Liebe drin steckt und auch viel Überlegung, wie das gemacht wird. Und dass das halt wirklich eine authentische, also wir reden von Science Fiction, ne? Aber dass es eine glaubwürdige Darstellung der Umstände ist für jetzt einen normalen Zuschauer oder Zuschauerin. Ja. Und einfach auch Spaß macht, das sich anzuschauen, weil es einfach mit total viel Liebe zusammengebaut worden ist und sowas halt. Also man merkt einfach, dass einfach wirklich mit Freude an diesen Sets gearbeitet wird.
So, ne? Ja. Und man merkt auch, dass es dann irgendwann mal so das eine Jahr gab, wo es nicht viel Geld gab und dann alles in irgendeinem Tagebau in irgendeiner Kiesgrube gedreht wurde.
Ja, genau. Das ist Staffel 4 oder Staffel 3 war das, wo sie dann ganz viel irgendwie so Outside-Shots irgendwo auf Island oder sowas gemacht haben, so was dann irgendwie ein bisschen günstiger wahrscheinlich zu produzieren war. Na gut, aber ja. Das wird jetzt,
ja,
da sind wir nicht, das wäre halt schön, wenn wir das hätten alles, und aber so ist es halt nicht.
Ja, wenn ihr zufällig irgendwie Produzenten seid und Geld habt, wir drehen euch gerne eine Science-Fiction-Serie. Das ist ernster gemeint, als ihr es glaubt. Mhm.
Der Drehbuchautor und der Raketen-Nerd.
Ja, also wie gesagt, Starship leider explodiert. Muss man schauen, also dieses Starship 2 ist halt ein bisschen umgebaut. Über Masse redet SpaceX überhaupt nicht mehr. Wie viel da irgendwas wiegt. Die sagen halt, okay, so viel Treibstoff passt rein und den Rest muss man sich dann irgendwie zusammenrechnen und raten. Das ist halt nicht schön. Da kann man dann auch Fehler machen. Ich habe einen richtig dummen Fehler gemacht, weil die Telemetrie, die in diesen Livestreams angezeigt wird, die bezieht sich immer relativ zur Erdoberfläche. Und der Physik ist die Erdoberfläche ziemlich egal, der Gravitation insbesondere. Die guckt nur relativ zum Trägheits, was für eine Geschwindigkeit hast du halt um die Erde ringsrum. Und dadurch, dass sich die Erde dreht, wie ich gehört habe.
Nein.
Ja. Kommt es da zu dem Problem, dass man die Erdrotation noch mit dazu addieren muss zur angezeigten Geschwindigkeit, wenn es um die Frage geht, wie schnell ist das Ding jetzt eigentlich, zumindest was so Fliehkräfte und Orbitalgeschwindigkeiten und sowas angeht. Und da habe ich mich einmal böse in die Nässe gesetzt. Naja. Jedenfalls, so wie es aussieht, hätte das, ich glaube, 20 Tonnen Nutzlast, simulierte Nutzlast in Orbit bringen sollen und aussetzen sollen. Also hatten Satellitenattrappen mit, Starlink-Satellitenattrappen mit dem korrekten Gewicht, die halt hätten ausgesetzt werden sollen, wozu es einfach nicht gekommen ist. Ja, und halt dann ein simuliertes Landemanöver anschließend, was beim letzten Mal, es wurde durchgeführt, das Ding ist gelandet, aber abgebremst und hätte dort ein Schiff gestanden und hätte das Ding Landebeine gehabt, hätte es wahrscheinlich genügend Treibstoff gehabt, um da zu landen. Aber das ist ja nicht das, was SpaceX machen will. SpaceX will ja das Ganze auf diesem Turm landen. Und wie wir vorhin schon gesagt hatten, auf dem Turm, bei dem Landemanöver am Turm, braucht man halt einfach viel mehr Zeit und viel mehr Zusatztreibstoff. Gut, der Treibstoffverbrauch mit dem Starship, weil es ein bisschen kleiner und ein bisschen leichter ist, ist nicht ganz so hoch. Aber du brauchst halt trotzdem irgendwie jede Sekunde irgendwie 500 Kilo Treibstoff oder so. Und da gehen halt nochmal so irgendwie so 5 Tonnen oder so Nutzlast über die Wupper. Plus Treibstoff, um die 5 Tonnen da hochzubringen und plus ein bisschen Masse, die man irgendwie als Reserve braucht für das Hitzeschutzschild, weil umso schwerer das Ding ist, umso höher ist auch die Hitzebelastung von dem Hitzeschutzschild und so weiter und so weiter. Und das ist halt dann, es macht die Sache halt schwierig. Und zurzeit, also beim letzten Flug hat es halt nicht genügend Reserve gehabt, um tatsächlich dann dieses ausgedehnte Manöver zu fliegen, und diesmal hätte es das wahrscheinlich gehabt, aber dazu muss es halt erstmal in Orbit kommen und auch wieder runterkommen. Und muss man gucken, ob das jetzt im Februar oder im März passiert, der nächste Flug, weiß ich nicht. Das ganze Programm zieht sich jetzt halt dann doch schon ziemlich hin. 7 Flüge ohne irgendeine Nutzlast im Orbit, das ist schon, ich wüsste nicht, welches andere Programm so langsame Fortschritte macht. Ich meine, gut, die müssen das Landemanöver und so weiter auch alles machen, aber es ist halt mit Sicherheit nicht das, was man sich so vorgestellt hatte. Ich meine, die Ankündigung war ja, ich glaube, 22 wollte er ja schon zum Mars fliegen oder so.
Die erste Flüge. Von mir aus kann der schneller zum Mars fliegen.
Ja, ja.
Sonst so schnell wie es geht.
Also die ersten Flüge mit dem Starship waren ja für 2020 angekündigt.
Tja, das ist manchmal.
Und jetzt sind wir immer noch bei den Testflügen. Und, ja, bin gespannt. Also ich denke schon, dieses Jahr wird das, dass die ersten Nutztasten im Orbit, also dann wirklich im Orbit aussetzen und nicht nur in einem Quasi-Orbit. Aber ja, es ist halt, ich glaube, also wenn man 2020 gesagt hätte oder 2018 gesagt hätte, ja, es dauert noch bis 2025, bis da mal irgendwas Ernsthaftes passiert, da hätte man gesagt, da hätte man auch keine positiven Reaktionen von irgendwelchen SpaceX-Fans gehört, sage ich mal.
Klar.
Wäre auch nicht glaubwürdig irgendwie gewesen, aber es ist halt, so ist die Entwicklung dann jetzt. Ja, also ich meine, das Konzept an sich, wie gesagt, ich bin nicht sehr glücklich damit, mit dem Landemanöver. Halt wie gesagt, Starship soll sowieso auf dem Mond landen, es soll auf dem Mars landen, dafür wird es Landebeine brauchen. Auf dem Mars wird halt auch braucht es dann halt auch die Hitzeschutzschilder, also es wird dann halt mehr oder weniger wirklich so, wie es jetzt ist, landen müssen und wird dafür auch definitiv Beine brauchen, und zwar deutlich größere, als was man hierzulande bräuchte, um auf ein Schiff zu landen oder so. Und ich verstehe absolut überhaupt nicht, warum die nicht erstmal damit anfangen, weil es die ganze Landung so viel einfacher macht. Also okay, ich kann das verstehen, dass man sagt, ja, okay, wir fangen das Ding auf den Turm, dann haben wir es gleich dort, wo wir es haben wollen, um das dann gleich wieder stapeln zu können. Wobei das auch so nicht stimmt, weil gerade mit dem Starship ist es ja so, dass ja, okay, der Booster, der ist dort, wo er sein muss, okay, und da kann man dann das Starship oben drauf setzen. Aber das Starship landet halt nicht direkt über dem Booster, sondern auf einem anderen, an irgendeinem anderen Turm. Und warum lasst ihr das Ding nicht einfach erstmal auf dem Boden landen? Ihr müsst das sowieso entwickeln und ihr wisst, wie das funktioniert mit den Beinen. Finde ich nicht sehr verständlich, was da gerade läuft, alles zusammen. Tja.
Wir werden sehen. Das ist immer so, ich wünsche ja den Menschen, die da bei SpaceX arbeiten, ja, dass das einfach alles gut funktioniert, weil die machen ja einen guten Job. Aber andererseits habe ich natürlich auch echt Beef mit diesem Vogel da. Also es ist einfach wirklich anstrengend.
Ja, es ist wirklich anstrengend geworden, was früher so nicht der Fall war. Wie gesagt, es hat sich definitiv irgendwas geändert, so halt so 16, 17, 18. So richtig viel hat man da noch nicht mitbekommen, aber irgendwie so um die Drehe, ja, okay, da war dieses Ding hier mit dem Taucher da, als da irgendwas
mit der Fußballmannschaft, die da in den Höhlen.
Ja, wo er sich dann auch mal sehr merkwürdig geäußert hat, was ich auch noch nicht so ernst genommen hatte, weil das waren so die ersten Zeichen, aber die konnte man noch gut ignorieren, weißt du. War halt eine schwierige Sache. Also von so Höhlen sollte man sich, was das angeht, fernhalten, gerade wenn man weiß, dass die wenn irgendwie Regen ins Spiel kommt, sollte man sich von Höhlen einfach fernhalten.
Ja.
In Tropen ist das halt schwierig, aber naja.
Ja. Also ich habe zum Beispiel auch schon mal gekniffen bei einem Dreh. Mhm. Also jetzt kurze Abschweifung bloß. Ich habe mal gekniffen bei einem Dreh auf Spitzbergen oben. Mhm. Das war für so eine Arte-Reportage. Und da sind wir halt auch in so ein Kohlebergwerk eingefahren, die ja dort quasi in den Berg reingehen, nicht nach unten, so wie das jetzt hier in Europa vielleicht wäre. Also dass man erstmal nach unten geht und dann da irgendwie Kohle abbaut, sondern dort hat es halt alles gehoben und deswegen kann man geradeaus in die Kohleflöze reinfahren. Mhm. Aber die fahren da halt mit Flachwagen rein. Ne? Das heißt, die sind so 1,20 Meter hoch oder 1 Meter hoch so, und dann wird da halt in so flachen, also diese Flötsticke dann halt abgebaut entsprechend so. Ne? Mhm. Das ist eine sehr hochwertige Kohle, die halt
Anthrazit halt.
Wird halt für Stahlherstellung hauptsächlich benutzt und sowas. Also, und genau. Und ich bin noch, also in den Berg noch mit reingefahren, dann bis dahin, wo dann dieser Flachwagen halt dann losfährt, ne? Und dann mit der entsprechenden Ausrüstung und so. Und dann habe ich halt diese Gänge gesehen, also die dann wirklich so Meter hoch sind oder Meter 20 hoch sind, so, ne? Wo dann dieser Flachwagen, das aussieht wie so ein flachgedrückter Panzer, dann da irgendwie reindonnert und das ist total schlecht geworden. Also einfach, ich habe totale Panik geschoben mit Emma. Und das dann der Tonmann und meine Frau, also die Kamerafrau, sie sind dann halt mit dem Wissenschaftler da, mit dem Geologen dann und noch mit einem Bergarbeiter zusammen dann da reingefahren und haben das dann ohne mich gedreht, obwohl ich Regisseur gewesen bin und er eigentlich da hätte vor Ort sein sollen. Und ich habe mir das nicht getraut. Also ich habe total Zitteranfälle gekriegt. Also für mich war das nicht machbar, da reinzugehen. Also das ich habe da ein Problem damit gehabt. So. Also das war eine der wenigen Male, wo ich bei einem Dreh so, wo ich jetzt sage, also so, ich war schon in vielen Extremsituationen irgendwie drin, aber wo ich keine 10 Pferde reingekriegt habe. Also ich, ob das jetzt irgendwie in irgendwelchen wilden Helikoptermanövern oder auf Sturm auf hoher See irgendwie, das ist alles, komme ich klar. Aber unter so einem großen Bergmassiv da irgendwie in so einem flachen Ding liegen und dann da irgendwie kilometerweit in so einen Berg reinfahren, finde ich schon irgendwie strange. Obwohl es wahrscheinlich gar nicht gefährlich ist, aber es ist halt.
Ja, also, ich weiß nicht.
Halt Panik geschoben. So. Du kannst ja nicht stehen nirgendwo.
Ja, ne? Vor ein paar Jahren hatte ich auf YouTube einen Kanal entdeckt von einer Britin, die halt so keine Höhlenforscherin direkt ist, aber halt gerne in Höhlen unterwegs ist. Und irgendwie hatte ich da so beim Zugucken schon mal richtig Lust gehabt da. Also wirklich genauso auch so in diese komischen engen Höhe. Ist nicht alles eng, aber es sind halt, gibt halt so ein paar ziemlich enge Stellen zwischendurch. Ja. Und so, da hätte ich dann schon mal irgendwie Lust gehabt in dem Moment. Ja, aber wirklich ausprobiert noch nicht. Also
du musst halt so in
Touristenhöhlen und so weiter, ja.
Das ist aber ja was anderes.
Das ist eine ganz andere Sache, klar.
Wenn du da irgendwie da rumlatscht, irgendwie, da hast dann im Prinzip, gehst du durch solche Tropfsteinhöhlen, Hallen.
Ja.
Aber wenn du in so einem eng, flachen,
Ich weiß es halt nicht. Also irgendwie, so wie die das präsentiert hat, hatte man zumindest beim Zusehen keine Angst. Wobei ich sagen muss, also wenn ich jemanden sehe, der irgendwie klettert an irgendwas, an irgendwelchen Bergen oder so, da bekomme ich Höhenangst, wenn ich das sehe.
Ich hatte einen klaustrophobischen Anfall gehabt. Und das Höhenangst
haben aber viele,
geht,
ja. Das kommt, da kommt ich klar. Ich sage mal, ich habe keine Höhenangst, ich habe Aufprallangst.
Ja, da kannst du dich sichern. Aber das ist halt, also das muss man nochmal sagen, also man kann sich schon dann einfach entsprechend vorbereiten und dann ist das auch kein Ding. Aber diese Höhle hat mir echt kein gutes Feeling gemacht und meine Frau kam dann irgendwann mit dem Tonmann wieder raus, wir haben das schön gedreht, alles cool. Aber da brauchen wir jetzt auch nicht weiter drüber schwatzen, weil das hat ja mit der Raumfahrt jetzt nicht allzu viel zu tun. Nächstes Thema?
Aber es ist nicht nur das Starship geflogen. Wesentlich erfolgreicher war New Glenn. Und New Glenn wurde ja schon 2016 angekündigt. Irgendwann, September glaube ich, September, Oktober rum 2016. War damals, glaube ich, das war kurz vor dem Starship, irgendwie so 2 Wochen davor. War damals eine richtig große Sache. New Glenn so, hey, halb so groß, also halb so schwer wie die Saturn V Rakete. Auch mit entsprechend ordentlicher Nutzlast. Von Anfang an ausgelegt für Wiederverwendung. Das war schon eine ordentliche Sache. Damals hat man auch noch gesagt, hey, ja, 2020, erst Testflüge, ich glaube 2019, es war irgendwie so 2019, im Gespräch, 2019 oder 2020 für den ersten Flug, hat dann ein bisschen länger gedauert, wie gesagt, 2025, man hat es gehofft, noch im Dezember durchzuziehen, ich glaube, hat man das letzte Mal auch kurz drüber gesprochen, hat aber nicht geklappt, naja gut, dann war es halt irgendwann der 9. Januar oder so irgendwie. Es war dann im Januar relativ bald. Das hat weitgehend funktioniert. Der Start ähnlich langsam wie bei der Saturn V. Kennt man ja, also wenn man die Aufnahmen von dem Mondflügel so sieht.
Zeitlupe nach oben hebt.
Genau. Ja. Und das war genauso langsam. Halt bloß nicht mit Kerosintriebwerken, sondern mit Methantriebwerken, was dann schon nochmal ein bisschen, es sieht schon nochmal eine Ecke schöner aus. Bisschen weniger Qualm, bisschen weniger Ruß, schön transparente Flamme, das hat schon was. Hm. Ist natürlich wahnsinnig ineffizient. Weil der größte Teil von dem Treibstoff geht halt komplett dabei drauf, das Ding halt mehr oder weniger in die Schwebe zu halten und dann noch ein kleines bisschen, um es ein bisschen anzuschieben, damit es irgendwann mal doch noch abhebt. Ja, aber hat es getan, ist auch im Orbit angekommen, erst in Transferorbit und dann ganz raus. Also nicht ganz raus, auf einen mittelhohen Orbit, irgendwas um die 19.000 Kilometer.
Komisches Ding.
Ja, das ist so die Größenordnung, wo die GPS-Satelliten so
rumhängen. Echt?
Ja. Okay. Das ist ein mittelhoher Orbit. So um die 8000 oder sowas hast du auch noch einen mittelhohen Orbit, wo O3b und sowas rumhängt. Mhm. Glaube ich. Aber das sind halt so die, ja, es ist halt ein ganz guter Orbit, wenn du sowieso, wenn du die ganze Erde abdecken willst auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber keinen stationären Orbit hast, brauchst, willst.
Was dann so auf 36.000 wäre.
Genau, dann, ja. Bist ein bisschen näher dran. Das Ding bewegt sich sowieso ringsrum. Das ist auch ganz gut so, wenn du eine Konstellation hast wie GPS-Satelliten. Da willst du ja gerade nicht, dass sich das Ding an einem dass sich alle Satelliten bloß an einem Punkt befinden, weil wenn dann einer ausfällt, dann hast du halt gleich irgendwie an der ganzen Ecke, hast dann halt wirklich ein Loch drin. Das war in der Frühzeit von Satellitentechnik, als man so gesagt hat, hier, wir können auch bis ganz da hochfliegen und geostationär machen, hat man das teilweise mit Absicht nicht gemacht. Und stattdessen die Satelliten ein bisschen tiefer ausgesetzt, sodass sie stattdessen in 24 Stunden einmal ringsrum sind oder länger als 24 Stunden, weiß ich nicht. Aber jedenfalls sodass du eine Konstellation hattest, die halt praktisch ringförmig um die Erde verteilt war, sodass, wenn einer ausfällt, es nicht so ein Problem ist, dass man halt wenigstens einfach warten konnte, bis der nächste wieder.
Ein temporäres Loch, auf ein kein dauerhaftes dann.
Genau, das war so um die Zeit vom Vietnamkrieg, als die Amerikaner ja halt alles Mögliche gemacht haben, um da irgendwie so Technik aufzufahren für den Krieg halt, für die Kommunikation und so weiter. Das war sogenannte Blue Ring. Die haben halt eine eigene Oberstufe entwickelt. Ist letztendlich vom Konzept her ist es das gleiche wie Rocket Lab das macht, dass man halt eine eigene Oberstufe hat, die dann Satelliten dort aussetzen kann, wo man sie haben will, und wahlweise halt auch eine eigene Nutzlast daran befestigt werden kann und dann das Ding praktisch als eigener Satellit fungiert. Damit scheint es aber irgendein Problem gegeben zu haben, weil das Ding hat und man ist sich nicht völlig sicher, was los ist, beziehungsweise die äußern sich nicht. Ob da Teile irgendwie abgegangen sind oder ob da ein Leck ist und sich jetzt Treibstoff irgendwo befindet im All, weil irgendwas wird da beobachtet, das sich jetzt ringförmig um die Erde verteilt hat. Immerhin in einem Orbit, der nicht unbedingt gebraucht wird, also die sind nicht direkt in diesen GPS-Orbit reingegangen. Ich glaube, die sind 1000 Kilometer Höhe oder so. Also in der Nähe halt, aber praktisch. Ist es
schlimm, wenn Treibstoff da rumfliegt?
Der würde sich von alleine auflösen. Also irgendwann sublimiert er halt. Irgendwann ist er dann weg. Wenn es feste Teile sind, dann tun die das natürlich nicht.
Das ist dann böse.
Ja. Aber wie gesagt, niemand weiß es so richtig. Die sagen, ja, es gab da Gründe und man guckt halt.
Aber ist da jetzt Blue Origin jetzt irgendwie dann auch wieder ein Player geworden? Das war ja immer so ein bisschen so. Es wirkt immer so hobbymäßig, so, ne? Und das ist.
Naja, Jeff Bezos hat ja seinen Chefposten bei Amazon aufgegeben, unter anderem, um halt sich dem widmen zu können. Und hat dann auch noch jemand anderen berufen, der sich da ums Tagesgeschäft kümmert und so. Und seitdem geht es dort schon etwas besser voran. Also die Fortschritte sind halt doch deutlich schneller geworden. Und das war halt tatsächlich bis dahin mehr oder weniger so sein Hobby, das so nebenbei noch lief. wo es halt auch nie vorwärts richtig ging. Also ich meine, ja, Blue Origin ist ja älter als SpaceX.
Ja, es ist ja echt jetzt eine ernstzunehmende Rakete, die da.
Die ist steht, ja. Absolut ernst zu nehmen und die Missionen, die so geflogen sind, ist halt, zielt halt ganz eindeutig darauf ab, dass man Militäraufträge haben und durchführen will. Und in die Richtung wird es wohl auch mit der Rakete gehen, dass man, ich meine, klar, die haben ihre Kuiper-Satelliten, die sie damit aussetzen wollen, aber ansonsten, was willst du mit so einer Rakete machen, die nicht allzu häufig fliegt? Klar, die wollen so viele wie möglich machen, ob es so viel wird wie SpaceX, möchte ich bezweifeln, weil die Oberstufe wird mit Wasserstoff betrieben. BE-3U-Triebwerk, also die nennen es BE-3, aber es ist intern nochmal ein bisschen anders aufgebaut. Es hat einen Expander-Zyklus. Also das BE-3-Triebwerk ist das Triebwerk von der New Shepard-Rakete, von der kleinen, die bloß in halt Touristen auf 100 Kilometer bringt und zurück. Und das BE-3U für Vakuum ist halt irgendwie davon abgeleitet. Ist aber, glaube ich, eine völlig andere Konstruktion im Prinzip. Aber läuft auch mit Wasserstoff. Macht die ganze Sache natürlich insgesamt etwas aufwendiger, etwas teurer, als wie es bei SpaceX ist. Ist umgekehrt aber auch halt eine Optimierungsfrage. Die Oberstufe hat zwei davon. Hilft dabei in niedrigen Orbit, in niedrigen Erdorbit mehr Masse hochzubringen. Ich glaube, wenn du wirklich bloß irgendwie geostationären Orbit haben willst, naja, könntest du wahrscheinlich mit einem auskommen. Aber der eigentliche Plan ist, dass man halt dann sogar drei Stufen hat und dann halt eine Stufe mit zwei Triebwerken hat und dann darüber nochmal eine zusätzliche Stufe mit nur einem Triebwerk hat, um halt ja insgesamt die Masse zu optimieren. Es ist so eine Option, ob sie das jemals durchziehen, werden wir sehen. Jeff Bezos hat irgendwann Interviews gegeben und hat dann halt auch gesagt, dass sie gleichzeitig noch an einer wiederverwendbaren Oberstufe auch arbeiten. Das ist bekannt gewesen als das Projekt Jarvis, benannt nach Iron Man, der KI. Mhm. Also der ursprüngliche Iron Man Film. Ich glaube, das ist schon immer. Also die KI in dem Anzug von Iron Man, der ist Jarvis und danach ist benannt. Ist ja komische Konstruktion. Erinnert ein bisschen an Stoke Space, die so eine ähnliche Konstruktion machen. Ist halt dann aus Stahl mit einem Hitzeschutzschild unten drunter und eine Reihe von kleinen Triebwerksdüsen, die dann quasi als Hitzeschutzschild dienen, beziehungsweise dieses Hitzeschutzschild als Teil der Düse benutzen und dann irgendwie mit Film, Cooling und so versuchen, das Ding ein bisschen kalt zu halten, sodass das insgesamt funktioniert. Wahrscheinlich auch intern gekühlt, aber die sagen halt nicht viel drüber. Bei Stoke Space ist es so, dass die glaube ich, von innen her kühlen mit flüssigem Wasserstoff. Und wenn es sein muss, auch noch ein paar Poren haben, dass du einen Wasserstofffilm hast, der dann praktisch als ablatives Hitzeschutzschild dient, sodass sie den Wiedereintritt überstehen. Mhm. Sowas Ähnliches haben die damit auch vor und machen das Ganze quasi zweigleisig und sagen, okay, auf der einen Seite versuchen wir, die Oberstufe so billig wie möglich zu machen, zum Wegwerfen, und auf der anderen Seite machen es halt dieses Projekt Jarvis und gucken, ob es damit zurande kommen oder nicht. Was halt für Starship eigentlich auch so das Richtige gewesen wäre, meiner Meinung nach. Also meiner bescheidenen Meinung nach ist es ja so, die hätten bei SpaceX hätten sie einfach eine Rakete machen sollen mit 9 oder von mir aus auch mit 13 Raptor-Triebwerken und erstmal ja keine wiederverwendbare Oberstufe, einfach nur irgendeine Oberstufe, ein, zwei Triebwerke rein und fertig. Das hätte eine sehr ordentliche, hätte praktisch auch so 100 Tonnen Nutzlast und mehr gebracht, auch mit wiederverwendbarer Erststufe. Und hätten dafür dann eine wiederverwendbare Zweitstufe auch entwickeln können, hätten dann einfach die ganze Technologie einfach schon durchtesten können, dann hätten sie sagen können, okay, das funktioniert nicht. Wir brauchen strukturell so und so viel Masse, dann hast du halt einfach die Erfahrung, weil das ganze Starship wurde ja ja, jetzt so Stück für Stück irgendwie zusammengebastelt, ohne dass man vorher genau wusste, was für eine Struktur man dafür braucht, was da, was wie viel wiegt, wie das Hitzeschutzschild genau anzubringen ist und so weiter. Es wurde ja jetzt so iterativ alles durchprobiert. Und auch die Stufentrennung, wie man die durchführt, dass man da möglichst wenig Energie verliert, möglichst wenig Geschwindigkeit verliert, was so nicht funktioniert hat, wie sie sich das vorgestellt haben.
Aber ist dann jetzt Blue Origin auf einem besseren Weg letztendlich, also wie die das jetzt machen?
Einen besseren Weg als zuvor auf jeden Fall, besser als SpaceX bezweifle ich halt. Dadurch, dass die Oberstufe halt letztendlich ein bisschen zu komplex eigentlich ist. Aber es kann sein, dass ich mich da irre und die Herstellung von der Wasserstoffoberstufe einfach günstiger ist, als ich denke. So ein bisschen Anzeichen gibt es dafür, ist aber alles ein bisschen fraglich, weil du hast ja die H3-Rakete in Japan, die halt für 45 Millionen oder sowas startet und die wird halt auch mit, der hat halt auch zwei Wasserstoffstufen und zwei Feststoffbooster. Und in Anbetracht dessen, dass die New Glenn halt ganz locker auch mal über 100 Millionen kosten kann pro Start, dadurch, dass halt mehr Nutzlast hat als im Falcon 9, wäre das halt im Budget durchaus drin. Also das ist nicht völlig auszuschließen. Hm. Ist auf jeden Fall insofern gut, als dass dass man halt eine Konkurrenz hat. Und SpaceX dann nicht irgendwann anfangen kann, einfach die Preise einfach so hoch zu schreiben, wie sie wollen, weil es einfach keine Konkurrenz mehr gibt. Ja. Das Problem hast du gerade, alle Computerspieler haben gerade dieses Problem, weil Nvidia hat quasi das Monopol für Spielergrafikkarten, zumindest für alles so den High-End-Bereich. Und bringen jetzt, also früher waren teure Grafikkarten so 700, 800 Dollar oder so, das war schon richtig teuer. Und jetzt haben sie eine für 2000 auf den Markt gebracht. Und in so kleinen Stückzahlen, dass man die gar nicht kaufen kann. Und die marktgängigen Preise gehen jetzt komplett durch die Decke. Also die Dinger werden jetzt für 3000, 4000 gehandelt. Einige Händler machen dann ein sogenanntes Bundle mit irgendwelchen anderen Schrottkomponenten, die es noch irgendwie rumliegen haben und sagen dann, und deswegen kostet es jetzt 6.000. Gott. Es ist unglaublich. Und manche Leute verkaufen sie auch noch für 10.000 und so. Einfach, weil es Leute gibt, die einfach sehr viel Geld haben, für die 10.000 einfach kein Geld ist und damit angeben wollen. Seht her, ich habe den schnellsten Rechner.
Super.
Es ist so unglaublich. sowas könnte dir halt mit SpaceX auch passieren, wenn die halt komplett das Monopol hätten. Und dass Elon Musk, dass dem sowas völlig egal ist, hat man ja mit Tesla gesehen, als der dann irgendwann angefangen hat zu sagen, hey, oh, schöner Markt, den ihr hier habt, ihr wollt unsere Teslas haben, ja, bezahlt man 10.000 mehr. So von... Also irgendwie, wann war das, 22, als sie gesagt haben, ja, wir verlangen irgendwie noch 10.000 mehr. Da ging dann die Profitmarge für ein Jahr lang richtig hoch und dann plötzlich brach die Nachfrage zusammen. Man fragt sich, warum.
Jetzt will ja keiner mehr diese Mühlen halt fahren. So in Berlin fahren sie ja dann alle mit einem Sticker hinten am Arsch rum, so von wegen, ich habe ja das Auto, bevor Elon freigedreht ist, gekauft, so, ne? Also das ist jetzt gerade so ein bisschen in.
Das ist, ja, das war ja in Kalifornien sogar noch eher drin.
Also ja, aber Tesla ist jetzt auch nicht mehr so ein, also ich war ja auch großer Tesla-Fan, weil ich hab die eine Zeit lang ja auch gefahren und also beruflich, also leisten konnte ich mir das noch nie. Aber so als Betriebsfahrzeug konnte ich das dann ab und zu nutzen. Und das will jetzt auch keiner mehr, da gibt es einfach coolere Kisten mittlerweile und die einfach auch echt cooler sind. Also einfach schicker sind und auch diesen Rattenschwanz an Vollidiotie da hinten nicht mit dran hängt. Ja. Gut, aber nächstes Thema.
Ja, also das war New Glenn. Wie gesagt, ist keine überragende Technik auf der einen Seite, auf der anderen Seite jetzt gerade so wenn man die Falcon 9 außen vor lässt, ist das gerade so die beste Rakete der Welt. Nach der Falcon 9. Und Starship lasse ich hier außen vor, weil das Ding hat noch keine Nutzlasten in Orbit gebracht. wobei der zum Start sollte man vielleicht auch noch sagen, ich habe so ein bisschen den Eindruck, auch Blue Origin hat irgendwie keine richtigen Leistungsdaten und Gewichtsdaten und sonst irgendwas geliefert. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die nicht mit dem vollen Schub abgehoben sind. Es kann schon sein, dass die Leistung noch mal ein bisschen steigern können. Auch deswegen, weil dieses BE4-Triebwerk in der ersten Stufe, das läuft mit unglaublich niedrigem Druck. Der Brennkammerdruck ist irgendwie 134 Bar, was für ein Hauptstromtriebwerk echt niedrig ist. Merlin, was so Gasgeneratortriebwerk ist, läuft mit 97 Bar. Und also so knapp 100 halt. Prometheus-Triebwerk soll auch 100 Bar haben. Das ist das Methantriebwerk von Arianespace. Mhm. Also ein Hauptstromtriebwerk würde man dann nicht nur 134 erwarten, sondern eher so 200, 250 oder so. Ich glaube, das RD-180 läuft irgendwie so mit 220, 250, was in der Größenordnung. Und Raptor soll ja 350 erreichen.
Also da ist noch ein bisschen was drin.
Da ist auf jeden Fall, da ist Luft nach oben. Ist natürlich keine schlechte Entscheidung, einfach zu sagen, okay, wir betreiben das Ding erstmal mit niedrigem Druck und schauen erstmal, dass das Ding läuft, dass das zuverlässig ist. Haben wir genügend Marge und wenn das Ding ein paar Mal geflogen ist und wir Erfahrung damit haben.
Dann gehen wir mal ein bisschen an den Rand
ran. So. Landung hat auch nicht geklappt. Irgendwas ist schiefgelaufen. Es soll mehrere Ursachen gegeben haben. Mehr hat man dazu nicht gesagt. Das Ding ist außer Kontrolle geraten. Also gezündet wurde, ein bisschen gebremst wurde auch. Das Ding funktioniert wie bei Falcon 9. Also die erste Stufe dreht sich halt, wird halt abgetrennt, dreht sich um und bremst dann vor dem Wiedereintritt. Und dieses Bremsmanöver, da ist irgendwas schiefgegangen. Also die Triebwerke haben gezündet, wie viele weiß man nicht so richtig. Wahrscheinlich hat es irgendwie einen asymmetrischen Schub oder sowas gegeben Kontakt verloren. Und ja, irgendwas ist da sehr schiefgegangen. Aber ich denke nach wie vor, wenn die so das grundlegende Zeugs hinkriegen, so heißen so Widerstart und alles unter Kontrolle behalten und so, also die allgemeine Steuerkontrolle behalten, dann sollte die Sache mit der Landung eigentlich funktionieren. Die Falcon 9 hat halt immer das Problem gehabt, dass die nicht schweben kann, während die New Glenn kann halt so weit drosseln, dass das Ding durchaus schweben kann. Also die Triebwerke können halt irgendwie einen Schub auf 40% oder sowas reduzieren. Und wenn dann halt eins von den sieben Triebwerken nur noch 40% Schub liefert, dann schwebt die, beziehungsweise würde es sogar noch weiter runterfallen. Also man hat da ein bisschen Spielraum, um das Ding abzubremsen, direkt über dem Deck schweben zu lassen und dann abzusetzen. Und das ist sehr viel einfacher als das, was man mit der Falcon 9 macht, dass man halt im richtigen Moment einfach das Triebwerk abschaltet. Und von daher, sobald einmal die Avionik und so weiter funktioniert, sollte das eigentlich gehen. Muss man abwarten. Also das ist so so meine Einschätzung halt von der Sache. Zu lange wird man darauf wahrscheinlich nicht warten müssen, bis da die erste Landung klappt.
Gut.
Gut, Moment, drittes Thema. Was war's denn noch? Ich meine nicht dieses Helium-3-Ding, das kommt nachher noch.
Nee, du hast mir geschrieben, warte, ich gucke noch.
Ach so, stimmt, Asteroiden, hey. Asteroiden machen wir als viertes Thema, als drittes Thema machen wir erstmal Aerospike.
Da hat sie sich ja...
Genau. Anderes Thema. Wir hatten vorhin hat es kurz angesprochen, einstufige Raketen. Wie gesagt, ist ein Thema, das gibt es schon seit Ewigkeiten, dass man gesagt hat, hey, wenn wir eine Rakete bauen, die nicht aus mehreren Stufen steht, dann ist das doch viel einfacher. Wie wäre es, wenn wir es mal mit einstufigen Raketen versuchen? Und das hat es schon seit Ewigkeiten gegeben, die Idee. Und da gibt es dann auch so Triebwerke, die dafür optimiert sind, dass man praktisch in der Atmosphäre startet und dann auch noch im Vakuum irgendwie möglichst viel Effizienz hat. Ist natürlich trotz allem ein Kompromiss. Der Space Shuttle hatte ein ähnliches Problem gehabt. Da hat man in der letzten Endes, ja, also ich meine, guckt es euch an, es sieht aus wie eine ganz normale Raketendüse, hat eine etwas speziellere Form, die einfach so gestaltet ist, dass die Gase beim Austreten ein bisschen Druck auf die eigentliche Düse ausüben, von innen nach außen.
Das war schon eine ganz schöne Tröte, die da hinten dran hing. So.
Ja.
Das war schon ordentlich. Man eher auf Vakuum denken würde. Also,
ist letzten Endes auch für Vakuum optimiert. Aber du hast, wenn du so eine Raketendüse hast, die für Vakuum optimiert ist, wenn du die am Boden betreibst, hast du ein Problem, weil das funktioniert so ähnlich wie bei dieser Parfümflasche, der Bernoulli-Effekt, dass wenn du einen Strom hast, der einfach durchgeht, erzeugst du damit einen Unterdruck. Und es kann dir dann passieren, wenn du eine zu große Düse hast, dass dir vom Luftdruck zusammengequetscht wird, wenn du das Triebwerk zündest. Und der schnelle Abgasstrom einfach da durch die Mitte der Düse einfach durchjagt.
Und der Rest wird dann von außen zusammengedrückt, da hast du dann
genau. So
eine zusammengeknüllte Cola-Dose.
Genau. Und also entweder baust dann halt eine riesengroße Düse, die wahnwitzig schwer sein muss.
Stabil ist dann halt, ja.
Die dann stabil ist, aber wahnsinnig schwer ist. Oder du versuchst irgendwie die Form so hinzukriegen, dass das Ding am Anfang expandiert, aber die ganze Zeit so expandiert, dass immer ein Druck nach außen ausgeübt wird, einfach durch Fliehkräfte. Und das hat man beim Space Shuttle gemacht. Aber du hast halt trotzdem noch das Problem, dass letzten Endes der Luftdruck trotzdem noch dagegen drückt. Und das reduziert einfach die Effizienz. Also die Effizienz von der großen Düse im Vakuum kommt halt daher, dass du Druck innerhalb der Düse hast, der dann letzten Endes im Resultat nach oben eine Kraft erzeugt, die nach oben drückt.
Die viel stärker gerichtet ist, als in der Atmosphäre das wäre, weil da andere Kräfte noch wirken, die in
Ja, aber es ist halt, letzten Endes einfach bloß ein Druck, der nach außen drückt, aber dadurch, dass die Form der Düse so ist, dass die halt immer einen Anteil hat, der nach oben zeigt, drückt diese Kraft letzten Endes zu einem Teil immer nach oben. Während, wenn du halt die gleiche Düse hast, aber am Boden und von außen aber, netto aber von außen die Luft drauf drückt, dann läuft die ganze Sache rückwärts und die Effizienz steigt nicht, sondern sinkt.
Ja, das hat man ja auch mal, ich kann mich noch gut an die Slow-Mo-Einstellung erinnern, so Space Shuttle, ne, wenn die gestartet sind, die dann gezündet haben, also weil ich hier gerade so ein Schlagzeugbecken sehe, wie das geschwungen hat.
Ja.
Also bis die sich stabilisiert hatte dann, also bis dann entsprechend den Innendruck aufgebaut hatte, damit das Ding halt irgendwie, das hat echt ganz schön gewappert, bevor das dann losging. So, ne?
Ja, das war halt so der kritischste Moment an der ganzen Sache. Und das war halt so eine Möglichkeit, so eine Düse zu bauen. Das andere ist die Spike-Düse, die man irgendwann mal entwickelt hat. Und der Artikel, den ich da geschrieben habe, habe ich als Überschrift hingeschrieben, Aerospike, ist tatsächlich aber eine Spike-Düse, weil heutzutage wird alles als Aerospike bezeichnet, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Die Idee ist in dem Fall, du hast eine Düse, die nicht so funktioniert, dass du in der Mitte ein Loch hast, wo die Gase rauskommen und die sich dann halt einfach ausdehnen, sondern du hast einen Ring. Und dieser Ring ist halt ein ringförmiger Schlitz und aus diesem ringförmigen Schlitz kommen halt die Gase raus. Und Du hast dann an der Seite von dem Ring, also der äußere Teil von dem Ring wirkt ein bisschen wie eine Raketendüse. Ein ganz kleines bisschen, ist halt nicht sehr groß. Man kann im Prinzip so einen Hybriden da draus bauen. Muss man aber auch nicht unbedingt. Und die eigentliche Düsenform ist nach innen gerichtet. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man nimmt quasi den Querschnitt von einer normalen Raketendüse und setzt den an diesem Ring an, also dort, wo die Öffnung von dem Ring ist, dann hat man natürlich eine Düse, die nach außen hin aussehen würde wie eine normale Raketendüse, aber dann irgendwann nach innen geht, halt in die Mitte, in Richtung der Mitte von diesem Ring. Und dann kriegt man so eine komische Form, die halt wie so ein Stachel aussieht. Und praktisch eine Raketendüse ist, die nach innen, die halt so nach innen so ein Stachel bildet. Der Stachel hat natürlich ein schweres Leben, weil der halt der ganzen Hitze ausgesetzt ist. Das Ganze hat den Vorteil, dass wenn man das Ganze jetzt in der Atmosphäre zündet, dann hat man einmal eine Düse, die wo von außen die Luft nicht dagegen drückt und man dort einfach diesen Effizienzverlust nicht hat. Und gleichzeitig aber der äußere Luftdruck dazu führt, dass man im Endresultat einen höheren Druck auf diesen Stachel in der Mitte hat. Und der Druck auf diesen Stachel führt dann halt zu einer Kraft, die wieder nach oben gerichtet ist und ein kleines bisschen mehr Effizienz gibt. Zumindest beim Start in der Atmosphäre. Wenn man das Ganze im Vakuum betreibt, hat man halt ein kleines bisschen höhere Effizienz als bei einer Raketendüse, die eigentlich für den Betrieb in der Atmosphäre optimiert ist. Aber bei weitem nicht die gleiche Effizienz, die man hätte, wenn man jetzt eine normale Vakuumdüse hätte. Ist halt alles ein wahnsinniger Kompromiss, ist immer sehr viel schwerer als eine normale Raketendüse, einfach weil es komplex ist. Es ist auch insgesamt ein sehr viel komplexerer Aufbau. Das ganze Ding muss gekühlt werden, auch von innen her. Und die haben dort halt eine 3D gedruckte, ist ein ziemlich kleines Triebwerk, hat irgendwie so 500 Kilo Schub oder so. Ist im Prinzip für Raumfahrtverhältnisse nicht nennenswert. Wurde halt so 3D gedruckt mit einer sehr komplexen Innenstruktur. Hat man halt so gezeigt. Keine weiteren Angaben zur Effizienz oder sonst irgendwas. Übrigens auch nicht vom CEO, der sich dann in den Kommentaren gemeldet hat und sich beschwert hat. Aber er hat halt nichts geliefert. Das würde ich sagen. Er hat halt.
Ist da noch irgendwas gekommen? Also, wir hatten das ja kurz angedeutet, glaube ich, beim letzten Mal. Ne? Ich weiß gar nicht sicher.
Wir hatten nur privat
gesprochen. Im Prinzip, das ist ein Golem-Artikel gewesen, den du geschrieben hattest. Ne? Diesbezüglich, und dann gab es einen sehr länglichen Kommentar dazu, der halt so nach dem Motto: so, du hast ja keine Ahnung.
Ja.
Und das ist alles viel, viel geiler. Und gab es da nochmal was?
Er hatte dann nochmal geantwortet, aber es kam halt von ihm nichts Konkretes. Es kam überhaupt nichts Konkretes bei rum. Es ist halt, ich meine, gut, das ist der...
Warum bauen die nicht einfach eine verdammte Rakete und lassen das dann halt damit fliegen und dann wird man sie sehen? So.
Also seiner Behauptung gemäß ist es so, dass die keinen Platz für einen Teststand gehabt haben. Für einen größeren Teststand. Was überhaupt keinen Sinn machte, weil irgendwie jede kleine Klitsche hat heutzutage irgendwie einen Teststand gebaut für irgendwelche Raketen, die dann doch schon ein paar zig Tonnen wiegen und damit auch abheben können. Und die haben dann nicht nur 500 Kilo Schub gehabt. Und er meinte halt, ja, das ist alles furchtbar knapp, da haben wir keine, da kommen wir gar nicht ran.
Können sie doch irgendwo einmieten, das ist doch völlig boogie. Gibt es ja genug Möglichkeiten.
Zum einen das, zum anderen, es gibt ja die Kopenhagen Suborbitals, die in Dänemark so eine Privatrakete bauen. Ja. Und Die haben in Triebwerk, die entwickeln Triebwerke, die halt ordentlich Schub haben. Die haben so 2,5 bis 10 Tonnen Schub oder so. Und die haben sich ihren Teststand gebaut aus einem Schiffscontainer mit halt entsprechenden Verankerungen und Stahlgestell und bla. Ja, und das geht halt. Also und die sitzen in Dubai. Es ist jetzt nicht so, dass das, also Dubai ist natürlich, die Stadt ist schon ziemlich dicht besiedelt, aber ich sage mal, da gibt es Möglichkeiten in der Nähe, wo man einfach
ich vermute auch, dass es da Regionen gibt mit ein bisschen Sand, wo man was hinbauen kann.
Eventuell, ne? Ja, möglich.
Ist, ja. Also, wo jetzt auch niemanden groß störst.
So, ja. Ein paar Millionäre, die irgendwie ihren Dünenbuggy ausfahren. Ja, aber das sind so ungefähr die einzigen.
Na ja, gut, aber heißt also im Prinzip, ist das, kannst du ja einen Haken dran machen. So. Also,
es ist dann, ja, es ist halt.
Gibt es eigentlich halt, noch mal abgesehen vom
Aerospike? Ich finde den Typen halt einfach bloß eine sehr tragische Figur, weil das ist Lin Kaiser, das ist der Neffe von Lutz Kaiser. Sorry, Lutz. Das ist der andere Lutz.
Viele Lutze. Pony bei Herr der Ringe heißt Lutz.
Ja. Ja, und im Prinzip hat er halt einfach bloß einen reichen Onkel gehabt.
Ja, das beißen sich dann halt fest. Aber jetzt mal nochmal so von der technischen Seite her, also Aerospikes, klar. Aber es gibt doch sicherlich, könnte man ja, sagen wir mit einer klassischen Düsenkonstruktion, ne? Also wenn man die jetzt hat, wäre ja im Prinzip hier auch möglich, eine verstellbare Düse zu bauen. Gab es bestimmt sogar schon.
Ne? Ja, es gibt Düsen, die man, also es gibt auch mehrstufige Düsen, also dass man halt innen eine kleine Düse hat und dann in eine, außen in eine, also dann einfach direkt weiterbaut, aber neu ansetzt sozusagen. Ja, ja. Die Möglichkeit gibt es. Es gibt auch die Möglichkeit, du hast eine kleine Düse und hast eine Düsenerweiterung, die du dann einfach ausfährst, wenn du im Weltall bist. Ja, es gibt diverse andere Möglichkeiten auch noch. Ist natürlich ein bisschen blöd, wenn du vom Boden startest, dann hochfliegst und dann erst das Ding ausfährst. Muss halt mindestens einmal abschalten, das machen, hoffen, dass alles gut geht, dann alles in der Wärme, ne? Also die innere Düse ist dann heiß, die äußere ist dann kalt. Gut, die wird hinterher größer, aber die wird dann nicht direkt drauf passen, weil die innere ist dann zu groß. Also die innere ist heiß und damit ausgedehnt und die äußere ist noch kalt und damit kleiner und das könnte dann mechanisch ein Problem geben.
Also rein prinzipiell gibt es wahrscheinlich bauliche Möglichkeiten, mit den Effekten halt irgendwie zu agieren. So, ne?
Also. Der Punkt ist einfach, warum solltest du das tun? Du kannst eine erste Raketenstufe haben, die relativ einfach wiederverwendbar ist, die auch relativ einfach aufgebaut ist, die kein wahnsinniges Hitzeschutzschild und sonst irgendwas braucht. Und wenn du das verwendest, ich meine, insofern ist das Starship natürlich schon also ist auf jeden Fall eine bessere Konstruktion, als das komplett einstufig zu versuchen, weil du halt am Ende dann doch eine ganze Menge Gewicht und Treibstoff einsparst, indem du halt schon mal im Vakuum bist, indem du halt trotzdem schon mal deine 1, und ein paar Kilometer pro Sekunde drauf hast. Das macht die ganze Konstruktion einfach sehr viel einfacher. Und du kannst sofort mit vakuumoptimierten Düsen, die dann auch von Anfang bis Ende die entsprechende Effizienz haben, fliegen. Ich meine, klar, zur Landung brauchst dann die anderen Raptor-Triebwerke, das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Das Starship ist auch so ausgelegt, dass jederzeit zwei Triebwerke ausfallen können. Wenn man das dann durchrechnet, merkt man auch, die Beschleunigung von dem Starship ist 2/3 von dem, was es eigentlich sein sollte. Wenn man so den nominellen Schub nimmt und sich anguckt, wie schnell beschleunigt dieses Ding denn eigentlich.
Um das mal abzuschließen mit dem Aerospike, da weiß ich jetzt nicht, ob ich einen Denkfehler habe, aber wenn ich mir jetzt mal so Triebwerke von älteren Jets angucke, so jetzt sind nicht aktuelle Jets, aber so ältere Jets, so die mit Nachbrenner funktionieren,
ja.
Die haben ja auch so verstellbare Auslässe. Ne?
Verstellbare Auslässe, genau. und verstellbare Einlässe, ganz berühmt die MiG-21.
Genau, und da ist ja auch so ein Spike im Prinzip
drin. Also das ist eine andere Technik, glaube ich.
Aber hat das was damit zu tun, weil wenn du ja so ein so
quasi die verstellen das
der
auch
Kegel, wegen der Kegel ist ja verstellbar und ja. macht dadurch halt verschiedene Einlassgrößen möglich so.
Ja, da geht es sowohl um Geschwindigkeit als auch um Höhe, Luftdruck und so weiter, dass man das anpassen kann, ja.
Genau, gut. Aber das hat jetzt mit einer Aerospike nichts zu tun. Das war bloß, weil es so von der Konstruktion so ein bisschen so aussieht. Dann so
von der Idee her ist es entfernt verwandt. Man hat, beziehungsweise, naja, dort hast du halt mechanische Einstellmöglichkeiten, um das anzupassen. Während du beim Aerospike, beim Spike passt sich halt praktisch das Ding so einfach so halt physikalisch direkt an. Beim Aerospike, wo du in der Mitte nicht diesen Dornen hast, sondern bloß so einen Kegelstumpf, der aber offen ist, hast du in der Mitte nochmal irgendwie halt, wenn du ein Gasgeneratortriebwerk beispielsweise hast, beziehungsweise brauchst du dann fast schon, hast du ja Abgase. Und die Abgase lenkst du einfach durch diesen offenen Kegelstumpf aus. Und diese Abgase übernehmen dann praktisch den Job von diesem Kegelstumpf. Und je nach Druckeinstellung und so weiter kannst du da noch ein bisschen damit rumspielen und das jeweils an die Flughöhe anpassen, um da noch ein kleines bisschen zu optimieren.
Hast du das gelesen?
Aber Leute wie Firefly beispielsweise, die hatten halt damit angefangen, mit diesem Konzept, mit einem Aerospike. Und haben das dann sein lassen und haben dann umgestellt auf Spike-Triebwerk. Das war nochmal ein bisschen eine andere Konstruktion. Es war nicht dass man ein ringförmiges, praktisch eine ringförmige Düse hat, sondern man hat einfach an einem Ring einfach kleine Raketentriebwerke angeordnet.
Das Thema hatten wir auf jeden Fall schon mal. Ja. Sieht ein bisschen albern aus.
Sieht ein bisschen albern aus, ist aber physikalisch zumindest ähnlich. Und am Ende hat man alles sein lassen und einfach ein ganz normales Triebwerk benutzt. Und darauf läuft es halt immer wieder hinaus.
Das ist halt einfach von Kosten her und von dem, was du damit machst, dann einfach
ausreichend. Und Entwicklungsaufwand und Komplexität halt einfach.
Genau. Ich hatte, witzigerweise, hat jetzt mit Raumfahrt nichts zu tun, aber das hatte ich gestern gelesen, dass irgendwelche Spackos da irgendwie gesagt haben, ja, man könnte ja in den Abgasstrang von Fahrzeugen ja irgendwie irgendwas reinbauen, wo man dann nochmal Strom damit erzeugen kann. Da müsste ich ja auch gleich irgendwie an die Turbopumpen denken.
Macht man doch. Welche Fahrzeuge meinst du?
PKWs.
PKW, naja, in der Formel 1 macht man das doch. Oder ja, heutzutage nicht mehr. Also der heutzutage noch, aber ab nächsten Jahr nicht mehr.
Nee, aber die haben das ja dann für normale Verbrenner, um sie effizienter zu gestalten oder Hybride oder was
auch immer. Ja, im Prinzip, mit Strom macht man es ja nicht, aber ein Turbolader ist ja genau das.
Ja, aber hier geht es ja um Auspuff.
Ja.
Also stinknormalen Auspuff hinten. Einfach ja, bloß wahrscheinlich irgendwie Propeller reinbauen oder was.
Ja, klar.
Also, mit dem Dynamo dran.
Im Prinzip würde das gehen. Also hast dann natürlich ein bisschen mehr Gegendruck am Motor, das wird der nicht mögen. Mhm. Aber im Prinzip geht das, klar. Aber ich meine, ein Turbolader macht ja genau das. Turbolader ist ja nichts anderes, als dass du mit einem Abgas in eine Turbine antreibst und mit der Turbine dann halt die Ladeluft machst. Kompressor macht das
Ganze aber mit dem Motor hier ging's wirklich, das klang wirklich so wie, lass uns mal irgendwie den Ventilator in einen Auspuff reinbauen und dann haben wir irgendwie für eine Taschenlampe Strom oder was.
Ja. Naja.
Gut.
Sowas Ähnliches gab es mal als Erfindung für einen Kamin. Frag mich nicht, welches Jahrhundert. Ich glaube 19. Jahrhundert oder 18. In England. Wo man halt in einen Kamin so eine Turbine halt letztendlich so ein Rad eingebaut hat, um vom Braten den Spieß zu drehen.
Ja, hört sich auf jeden Fall noch schon mal sinnvoll an.
Ja, aber
der Braten dreht sich dann schnell irgendwann.
Ja, konnten wir irgendwie regulieren. Aber das Ganze hat zum Aussterben einer Hunderasse geführt.
Weil?
Man eine Hunderasse hatte, die man extra dafür gezüchtet hat, in so einem Laufrad zu laufen, um genau diesen Job zu machen.
Echt?
Ja.
Chihuahuas oder was?
Firespit Dogs hießen die, glaube ich. Oder irgend sowas.
Irgendwo gelesen, stimmt.
Ja.
Das kommt mir bekannt vor.
Und sollen wohl unglaublich hässlich gewesen sein.
Ja, das ist jetzt
Wurden auch immer malträtiert, ganz furchtbar. Dienten dann so als Fußwärme und so. Es soll wohl irgendwo noch ein ausgestopftes Exemplar davon geben und das war's.
Also es gibt ja so einige Hunderassen, wo ich sage, die könnte man auslaufen lassen. So, ab der nächsten Baugruppe dann mal irgendwie, dann könnte es dann auch mal sein. Aber gut, die Leute lieben halt die Tiere.
Ich hab heute einen sehr niedlichen Rottweiler gesehen.
Rottis sind ganz süß.
War auch eine,
wenn die nicht zu groß und zu breit werden, sind die echt hübsch.
Ja, war relativ groß, offensichtlich noch jung, wurde gerade erzogen, auch sehr, sehr Fachmensch von einer Frau und ja, hat sich war sehr begeistert, sehr angetan vom Schnee.
Das sind alle Hunde. Jetzt hat es ja in Berlin mal ein bisschen geschneit und dann sind die Hunde natürlich, die drehen dann frei, weil die sind dann wie Kinder, die freuen sich natürlich total, wenn es weiß ist.
Ja, gut. Machen wir mal was, das nicht weiß ist. So ein bisschen rötlich, kleines bisschen rötlich. Ein Asteroid, der zum ersten Mal, ich glaube, 25. Dezember beobachtet wurde, aber noch nicht entdeckt. Das war die erste Beobachtung, die man nachvollziehen konnte. Irgendwann im Januar wurde dann praktisch mitbekommen, oha, hier ist ein Asteroid. Deswegen heißt der 2024 YR4. YR4 ist dann irgendwie so ein Code, der sich dann darauf bezieht, wie viel in dem Jahr es ist und so weiter. Halt einer der letzten. Und er befindet sich auf einem Kollisionskurs mit der Erde. Naja, zumindest irgendwie kommt in die Nähe. Mit Sicherheit kommt er in die Nähe der Erde im Jahr 2024. Wie nah genau, weiß man noch nicht. Man kann halt die Flugbahn schon so genau bestimmen, dass man sagen kann, es gibt so eine Linie, wo er vorbeifliegen wird. Und diese Linie geht durch die Erde. Man weiß nur noch nicht, auf welchem Punkt dieser Linie er sich am Ende befinden wird, ob da die Erde dabei ist oder nicht. Die Wahrscheinlichkeit, das Letzte, was ich gesehen hatte, ich habe heute nicht noch mal geguckt, das wäre jetzt, ich hätte kurz vor der Sendung mal gucken können.
3,1
hat. 3,1 war es, das ist aber noch von gestern.
Ah, okay.
Sind die Zahlen von gestern oder sogar von vorgestern. 3,1% ist die Wahrscheinlichkeit in Anführungszeichen. Also ist halt so, man modelliert halt die, man hat die Messdaten von der Flugbahn, beziehungsweise von den Beobachtungen und es gibt einfach dadurch, dass man halt gewisse Unsicherheitsbereiche hat von den Messungen, natürlich 30.000 Flugbahnen, die prinzipiell mit den Messdaten vereinbar wären. Und von allen möglichen, und man, also alle kann man natürlich jetzt nicht durchgehen, weil das sind halt letztendlich unendlich viele, aber man kann mit Monte-Carlo-Methode und ähnlichem einfach sagen, okay, wir gehen einfach mal zufällig so und so viele durch. Und 3,1% von allen Flugbahnen, die man so zufällig durchgehen kann, treffen halt auf die Erde. Auf einer Linie, die geht von hinten Kolumbien, Kolumbien weiß ich gerade gar nicht, aber Venezuela auf jeden Fall.
Also äquatorial.
Guyana und dann rüber entlang der westafrikanischen Küste, durchaus auch auf dem Festland, also auch über Nairobi beispielsweise, was so mal eben eine Stadt mit 20 Millionen Einwohnern ist, rüber nach Äthiopien, Djibouti, was relativ dicht besiedelte Gegenden für Afrika ist. Äthiopien ist ein Land mit 100 Millionen Einwohnern, das darf man nicht vergessen, das ist ein wirklich dann Jemen, was so die am dichtesten besiedelte Ecke von der arabischen Halbinsel ist. Jemen hat ganz schön viele Einwohner, irgendwie so 30, 40 Millionen, das würde man nicht denken. Mhm. Und dann halt vor allen Dingen rüber nach Indien, wo man mal eben so 1,4 Milliarden Einwohner hat. Und bis nach Bangladesch. Und Bangladesch, Bengalen, wozu ja auch hier Kalkutta gehört, ist eine der am dichtesten besiedelten Gegenden der Welt. Und da geht halt so diese Flugbahn, also diese Bahn der möglichen Eintrittsecken halt mit lang. Also klar, die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding irgendwo wo mehr ist oder halt einfach nur Weltall ist, durchfliegt, ist natürlich entsprechend hoch. Aber naja, der Unsicherheitsbereich schrumpft halt langsam. Damit ist halt gemeint, der Unsicherheitsbereich so 3 Sigma, was so 99,8% von allen Flugbahnen einschließt, ist zurzeit plus minus knapp 500.000, über 400.000 Kilometer. Mhm. Also durchaus noch mehr als die Entfernung bis zum Mond. Aber der innere Bereich hat natürlich höhere Wahrscheinlichkeiten. Also das sind halt so die äußeren.
Klar, wo die meisten Varianten zusammenlaufen, dann
ja.
Klar.
Und zurzeit ist so, der Mittelpunkt dieser Verteilung ist, glaube ich, 120.000 Kilometer von der Erde entfernt zurzeit. Aber das muss halt gar nichts heißen. Also das ist halt irgendwo da, wird er halt durchfliegen. Und wo genau, weiß man noch nicht. Das Dumme ist, man hat diesen Asteroiden entdeckt, als er gerade an der Erde vorbeigeflogen ist. Der entfernt sich halt jetzt immer weiter und ist halt ziemlich klein. Also von der Größe her, dadurch, dass man das Albedo nicht kennt, also man weiß nicht, wie viel Licht der reflektiert. Man weiß, wie hell er ist, man weiß, wie weit weg er ist, aber man weiß halt nicht, wie viel, ist der dunkel oder ist der hell? Auch wenn man Vermutungen anstellen kann. Also man hat ein Spektrum aufgenommen, man weiß, welches Licht er wie stark reflektiert. Und kann von daher sagen, na, wahrscheinlich ist es ein einfacher Steinmeteorit. Also entspricht so dem, was man von Steinmeteoriten kennen würde. Und kann dann Vermutungen anstellen. Und von daher denkt man, naja, wird wahrscheinlich nicht sehr dunkel sein. Wenn er sehr dunkel wäre, dann würde das heißen, dass er bis zu 100 Meter groß sein könnte. Wenn er eher hell ist, wahrscheinlich so um die 40, 50, 60 Meter in der Größenordnung. Aber ich so gesehen habe 55 Meter in der Größenordnung. Damit ist er aber ganz schön groß. Das ist dann schon die Größenordnung, die auch Tunguska hatte. Der wird aber nicht so schnell sein wie der von Tunguska. Der Meteor, der damals runtergekommen ist, war über 20 Kilometer pro Sekunde schnell. 25, 27, war ganz schön schnell eigentlich. Der hier wird irgendwas um die 17 sein. Also Annäherung an die Erde mit 13 Kilometer pro Sekunde oder so, aber kommt noch ein bisschen Schwerkraft dazu. Also wenn er abstürzen sollte, dann kommt da natürlich halt nochmal entsprechende Energie dazu, weil bisschen Schwerkraft beschleunigt halt. Ne? Das Ding fällt halt runter. Und hätte dann, je nachdem, wie schwer er wirklich ist, also zurzeit macht man halt so einfache Annahmen, ne? So 2,6 Gramm pro Kubikzentimeter Dichte und dann so eine Größe 55 Meter, kugelförmig und so, ne? Also so sphärische Kugel im Vakuum, sphärische Kuh im Vakuum, wie man das halt so kennt. Und sagt so, naja, Größenordnung 8 Megatonnen Sprengkraft. Ist halt echt wie eine Wasserstoffbombe. Und wenn sowas auf besiedeltem Gebiet, und auch wenn es nicht Nairobi ist oder irgendwie Dhaka in Bangladesch oder so, ist trotzdem nicht schön. Also in Chelyabinsk ist 2013 ja ein Asteroid abgestürzt. Der war keine 50 Meter, sondern 20 Meter groß. Und die Energie, die dort freigesetzt wurde, waren 500 Kilotonnen. Und das allerdings auch weiter oben in der Atmosphäre. Umso kleiner die sind, umso eher brechen sie auseinander. Je eher sie auseinanderbrechen, desto weiter weg ist es halt. Und jede Explosion, die weiter weg ist, ist halt nicht mehr so schlimm. Also da kommt gar nicht so viel mit wahnsinnig viel Karacho unten auf der Erde an. Das Problem ist halt wirklich die Druckwelle, die entsteht, wenn so ein Ding in die Atmosphäre reinkommt und dort zerlegt wird. Weil halt einfach die ganze Energie, die da drin ist, halt irgendwo hin muss. Und ja, das ist dann halt Wärmestrahlung. In Chelyabinsk, die Leute haben teilweise Sonnenbrand gekriegt. Und halt Druckwelle. Und das hat halt dazu geführt, dass ein paar tausend Leute in Chelyabinsk wirklich verletzt wurden, einfach durch rumfliegende Glasscheiben größtenteils. Irgendwo ist auch ein Dach eingestürzt. Und also das war halt wirklich so an der Grenze dessen, wo es gerade noch keine Todesopfer gab. Also größer sollte so ein Ding nicht sein und das Ding ist halt schon deutlich größer. Deswegen wurde dann halt auch sofort gesagt, okay, alle großen Teleskope, die verfügbar sind, bitte mal gucken. Und das VLT beobachtet halt mit Subaru, was ein 10 Meter große, also VLT sind 8 Meter Teleskope, Subaru ist ein 10 Meter Teleskop. Die beobachten das Ding halt nicht allzu häufig jetzt mehr, weil
es ist halt vorbeigeflogen.
Ja, und jetzt wird halt so alle paar Tage wird halt dann nochmal nachgemessen, weil die Messdaten verbessern sich halt hauptsächlich dadurch, dass man halt einfach abwartet, dass das Ding noch ein Stückchen weiter geflogen ist. Und
du guckst dann halt nicht das Ende des Besenstiels an, sondern du guckst halt
den ganzen Besenstiel,
den Besenstiel irgendwann an und dann kannst du natürlich auf der Länge viel genauer bestimmen, wo es hingeht. Ne?
Genau. Ja. Und im März soll jetzt auch das James-Webb-Teleskop beobachten. Und dann werden wir erstens halt noch genauere Messungen kriegen, weil langsam ist das Ding so weit weg, dass es wirklich bloß noch die ganz großen Teleskope oder dann halt Hubble und James Webb beobachten können. Und da kriegt man halt nochmal Daten mit, die halt nochmal ein paar Wochen länger hin sind. Und vor allen Dingen kriegt man dann nochmal ein anderes Spektrum, weil James Webb ist halt im Weltall Infrarot. Also ist halt ein auf Infrarot optimiertes Teleskop, das auch so mittleres Infrarot beobachten kann. Und so ein Asteroid wird dann halt von der Sonne auch aufgewärmt und ist halt entsprechend auch eine Infrarotquelle.
Du kannst auch gucken, welches kannst das Spektrum nochmal genauer anschauen. Und wahrscheinlich
nicht nur was das Spektrum angeht, sondern du kannst vor allen Dingen messen, wie viel Wärmestrahlung von dem Ding ausgeht.
Damit die Masse bestimmen oder was?
Ja, indem du, weil du siehst ja, wie viel Licht, wie viel sichtbares Licht reflektiert wird. Dann kannst du gucken, wie viel Infrarotlicht wird von dem Ding abgestrahlt. Und dann kannst du einfach gucken, okay, das Infrarotlicht, das abgestrahlt wird, entspricht garantiert der Lichtmenge, die davon absorbiert wurde. Und wenn du dann gleichzeitig noch weißt, wie viel reflektiert wird, kannst du aus diesen beiden Datenpunkten berechnen, wie groß das Ding ist.
Genau. Und wie viel Licht ist überhaupt...
Wie viel Licht das Ding reflektiert, genau. Aber dann damit hast du halt zusammen mit der Entfernung dann auch die Größe von dem
Ding. Ich habe bloß mal, dass die Masse dann eben auch aufgrund der Tatsache, also was es dann absorbiert und was es noch abgibt, dann auch besser einzuschätzen ist wohl.
Ja, und dann hast du halt nur noch die Unsicherheit über die Dichte. Und
Wie groß ist das Ding?
Das ist halt das ist die nächste Frage, weil der Asteroid, der dreht sich und es ist völlig klar, okay, das Ding dreht sich so schnell, dass er nicht nur von Gravitation zusammengehalten wird. Nicht viel mehr. das kann durchaus einfach sein, irgendwelche Haftkräfte zwischen Staubpartikeln oder sonst irgendwas. Oder Elektrostatik oder sonst irgendwas, Van der Waals-Kräfte oder irgendwas. Halt irgendwas, das keine Gravitation ist. So Gravitation überwiegt, glaube ich, ab 100 Meter oder so. Also man hat ja schon
einfach so
beobachtet und katalogisiert und sonst irgendwas. Ja, das sind halt so Dinge, das sind halt so Grundlagendinge, die auch wichtig sind für Fragen wie Planetenentstehung. Wie entsteht so ein Planet? Die untersucht werden von Astronomie. Und das hat lange gebraucht, also dass man gesagt hat, hey, es ist echt wichtig, dass sich Staubpartikel einfach so, dass die einfach so zusammenhaften können. Das beschleunigt die Entstehung von so Planetesimalen und Planeten ganz unheimlich. Und hat dann eingesehen, oh verdammt nochmal, es geht verdammt schnell. So irgendwie 10 Millionen Jahre und dann ist das durch.
Ja, der Florian Freistetter hatte dann in Ende letzten Universum-Podcast, glaube ich, auch mal darüber gesprochen. Genau, lass mal noch zum...
Und der Artikel, den ich dann dazu noch geschrieben hatte, da ging es dann um Abwehr. Halt, was macht man? Weil es ist halt so, die Wahrscheinlichkeit... Es kann durchaus so enden, dass wir jetzt das Ding beobachten, bis es einfach so weit weg ist, dass auch von James-Webb-Teleskop nicht mehr beobachtet werden kann. Das ist im Mai, also irgendwann so Anfang Mai ist es dann endgültig weg und kommt dann in 4 Jahren irgendwann nochmal an der Erde vorbei und in 8 Jahren mal gucken.
Es wäre halt sinnvoll, in 4 Jahren das Ding vielleicht zu schubsen.
Es wäre jetzt sinnvoll, irgendwie sich auf die Möglichkeit vorzubereiten, das Ding abzuwehren, falls es sich herausstellen sollte, dass das Ding der Erde sehr nahe kommen könnte. Also wenn man es nicht sicher sagen kann, nicht sicher ausschließen kann, dass das Ding, also wenn man nicht sicher sagen kann, dass das Ding an der Erde vorbeifliegt, sollte man sich darauf vorbereiten. Und da gibt es dann durchaus Möglichkeiten. Ja, nicht nur mit DART-Mission, die ESA hat ja diese DART-Mission gemacht, die ein bisschen komisch war, weil das war halt kein DART. Es hätte ein DART sein müssen, damit man da einen ordentlichen Effekt hat. Stattdessen war das einfach bloß so eine Kiste, halt ein ganz normaler Satellit, den man da einfach so reingepfeffert hat und kein ordentliches Projektil hatte, das ja dort wirklich auch hätte, also Schaden in Anführungszeichen anrichten können, also richtig reingeht, die Energie an das Gestein abgibt und möglichst viel Gestein da auch raus schleudert und nicht nur ein kleines bisschen an der Oberfläche. Also die Effizienz von dem Ding war nicht sonderlich toll. Da geht mehr. Und das braucht man dann auch schon. Also so ein kleines bisschen man muss schon ein bisschen schubsen muss man schon, dass das Ding dann auch wirklich an der Erde vorbeifliegt. Also man hat halt wenn man sagen will, okay, in 4 Jahren wollen wir das Ding ab, irgendwie in 4 Jahren willst du es schubsen und dann 4 Jahre später muss es dann halt weg sein. 4 Jahre, ein Jahr hat 30 Millionen Sekunden, hast du 120 Millionen Sekunden oder so Zeit und mit 1 Millimeter pro Sekunde ist dann halt auch nicht unbedingt was getan. Also 1 Millimeter pro Sekunde, 120 Millionen Meter, 120 Millionen Sekunden hast du, 120.000 Meter, 120 Kilometer.
Bist du noch nicht ganz raus aus dem Bereich.
Da bist du noch nicht so ganz raus, ne? Also die Erde ist 12.000 Kilometer groß und plus Gravitationsfeld, das noch dazu kommt, so 1,3, also sagen wir mal so 15.000, 16.000 Kilometer Durchmesser. Da muss man schon ein bisschen robust vorgehen. Und die andere Möglichkeit, die du hast, ist, das Ding einfach zu zerstören. Und das geht durchaus. Also du hast halt, das Ding ist 50 Meter groß, das ist jetzt nicht riesig.
Das kannst du mit einem konventionellen Sprengkopf machen wahrscheinlich sogar.
Genau, also brauchst du eigentlich noch nicht einmal. Im Zweiten Weltkrieg hattest du Bomben gehabt, Tallboy-Bombe, 5 Tonnen, die dafür gedacht war, einfach irgendwie in Bunker einzubrechen und dort zu explodieren oder halt irgendwie in Fundamente von Bauwerken oder so. Und die hat halt so Krater gerissen von 30 Meter Größe, 25 Meter tief, 30 Meter Durchmesser oder umgekehrt. Und das ist hinterher wohlgemerkt. Das heißt, das ist nicht die Menge an Erde, die das Ding in Bewegung versetzt hat, sondern die fliegt halt nach oben und dann kommt es auch wieder runter und der größte Teil der Erde kommt halt dort wieder hin, wo sie herkam. Ne? Also so heißen, das eigentliche Loch wird eher so 40 Meter tief gewesen sein. Das ist schon klar, okay, also mit 5 Tonnen Sprengkraft beziehungsweise 3,5 Tonnen Äquivalent TNT oder so an Sprengstoff, was da drin ist, kann man auf jeden Fall so einen Asteroiden wirklich in ziemlich kleine Stücke zerlegen. Dafür braucht man eigentlich bloß eine einfache Raumsonde. Weil die Raumsonde kollidiert mit dem Ding. Also Anfluggeschwindigkeit sind 13 Kilometer pro Sekunde vom Asteroiden Richtung Erde. Jetzt kann man sich überlegen, okay, mit welcher Geschwindigkeit fliegt die Raumsonde von der Erde dahin? Ne? Das addiert sich dann. Und da hast du so Kollisionsgeschwindigkeiten, irgendwie so 15 Kilometer pro Sekunde. Und wenn man jetzt eine günstige Zahl rausnimmt, ich ziehe eine zufällige Zahl, die zufällige Zahl ist 15,6 Kilometer pro Sekunde. Ist deswegen zufällig, in Anführungszeichen, weil mit 2,6 Kilometer pro Sekunde hat ein Stück Masse so viel kinetische Energie wie, also ein Kilo hat dann mit der Geschwindigkeit genauso viel kinetische Energie wie ein Kilo TNT, wenn es explodiert. Und das ist der 6-fache davon. Das Ganze ins Quadrat. ist man so beim 36-fachen. Und wenn man jetzt so eine typische Raumsonde nimmt und sagt, okay, wir packen mal 100 Kilo irgendwie, 100 Kilo Geschoss da rein, sollte ein Geschoss sein, das relativ lang ist, wirklich ein Dart halt, höhere Dichte hat. Umso höher die Dichte, umso tiefer dringt das Ding ein. Das Ganze ist ein bisschen schwierig, dadurch, dass man bei so hohen Geschwindigkeiten dann natürlich die Materialstärke, sich nicht mehr auf die Materialstärke verlassen kann, wie bei irgendwie einem Geschoss vom Panzer oder so. Mhm. Ist dann halt ein bisschen schwierig, muss man dann halt ausrechnen, aber das wird alles schon gemacht, auch schon vom Militär und sonst was. Und auf jeden Fall kann man da eindringen. Und die Energie, die man dann zur Verfügung hat, selbst mit 100 Kilogramm, mal 36, ist dann halt schon mal deine 3,6 Tonnen, was halt so dieser Bombe entsprechen würde. Und so eine typische Raumsonde hat halt auch mal eben so 500 Kilogramm. Es gab mal eine Raumsonde namens Deep Impact, die hatte einen Impaktor, der wog 360 Kilogramm. Gut, da ist ein bisschen Treibstoffantrieb und bla gewesen, aber weit über 100 Kilogramm einfach Masse gehabt. Aber die Masse war nicht für einen Asteroiden gedacht, sondern für einen Kometen. Und man hat damit gerechnet, okay, der Komet wird wahrscheinlich sehr niedrige Dichte haben. Und entsprechend ist das Ding sehr groß und breit gewesen. Und
das ist dann wirklich so, puff.
Ja.
Die Wollmaus zerlegt.
Und war aber nicht komplett darauf ausgelegt, sondern man hat halt so einen Kompromiss gemacht. Man hat einen Teil von dieser Masse so verteilt, dass das für halt so 0,4 Gramm pro Kubikzentimeter wirklich wie Schnee halt ausgelegt war. Und das war's auch, das wäre auch das Richtige gewesen. Was ich halt nicht sicher ist, so eine Kometenoberfläche eventuell außen einfach wie Stein.
Ja, weil es einfach gefroren ist dann.
Ja, nee, nicht weil's, nee, nicht weil's, nee, weil die, wenn man sich gedacht hat, naja, vielleicht ist es ja so, dass das außen das Wasser verdampft und dann irgendwie ein dichtes Gestein einfach übrig bleibt. Dass man außen irgendwie Gesteinskruste hat. Spricht überhaupt nicht der Realität, aber irgendwie die Diskussion gab es halt und dann hat man halt gesagt, ja, wir machen irgendwie einen Kompromiss und haben dahinter nochmal irgendwie eine kugelförmige Masse, die dann halt im Zweifel zwar auch tiefer eindringen kann und bla bla bla. Aber das kann man dann halt bei einem Stück Gesteinsmeteoriten wirklich ganz gut optimieren, weil der Bereich von Dichte, den man da haben kann, ist einfach nicht so groß. Und dann kann man das Ding einfach in ziemlich kleine Teile zerlegen. Und solange wie die Teile nicht größer sind als 20 Meter oder vorzugsweise nicht größer sind als 10 Meter, aber das hat man einfach. Physikalische Gesetze, Stoßkreis, Impulserhaltung ist das letzten Endes, sorgt dafür, dass die Bruchstücke relativ klein werden. Kann man so ein Ding halt einfach zerlupfen. Und dann hat man ein ganz gutes Feuerwerk. Mhm. Wenn das Ding tief eindringt, ist es auch so, dass die Trümmer dann relativ langsam auseinanderdriften. Das ist auch wichtig, weil dadurch wird das Ganze einfach energieeffizienter. Die Gravitation von so kleinen Asteroiden ist halt kaum nennenswert. Da geht es mehr darum zu sagen, okay, die Dinger müssen halt irgendwie mit einem Meter pro Sekunde auseinanderfliegen, einfach bloß damit sie nicht alle auf einen Haufen bleiben. Weil der Unterschied zwischen einem Asteroiden, der in die Erdatmosphäre eindringt und dort zerplatzt und einfach in einer losen Formation von Trümmerteilen, die sehr eng aneinander hängen und ist nicht sonderlich groß. Also die müssen schon so weit auseinander sein, dass die
als einzelne eigene Charakteristik entwickeln.
Und sich die Druckwellen nicht irgendwie gegenseitig addieren und dann halt trotzdem ein Problem werden auf der Erdoberfläche. Und von daher braucht man dann halt irgendwie eine minimale Energie von halt irgendwie so einem Joule pro Kilogramm, um das Ding auseinanderzudrücken. Und solange wie das Ding nicht größer ist als so 500 Meter oder so oder ein Kilometer oder so im Durchmesser, da bleibt es auch noch dabei. Also 500 Meter auf jeden Fall. Und so ab 1 Kilometer Größe, da hat man dann langsam ein Problem. Irgendwann schlägt die Gravitation dann doch zu. Und dann wird's bitter. Also bis einem Kilometer Größe ist es halt einfach so, das Ding wächst mit dem Volumen und entsprechend braucht man halt mehr Energie, weil das Ding ist schwerer, um die Masse auseinanderzutreiben und zu beschleunigen. Danach schlägt dann die Gravitation zu und man muss nicht nur die Trümmer auf die Geschwindigkeit bringen, damit die auseinanderfliegen, sondern man muss erstmal die Gravitationskraft überwinden. Und dann wächst es nicht nur mit der Masse, sondern zusätzlich noch mit dem Wachstum der Fluchtgeschwindigkeit. Und die Fluchtgeschwindigkeit wächst mit dem Durchmesser von dem Ding. Linear mit dem Durchmesser von dem Ding. Und die Energie, die du brauchst, um diese Fluchtgeschwindigkeit zu erreichen, wächst dann mit dem Quadrat von dem Durchmesser von dem Ding. Die Masse wächst mit der Kubik von dem Durchmesser, also hoch 3. Und zusammen ist dann hoch 5. Und also wenn du dann einen 10 Kilometer großen Asteroiden hast, dann brauchst du halt 100.000 Mal so viel Energie, um das Ding auseinanderzubringen, als wie wenn das Ding nur 1 Kilometer groß ist. Und dann hast du langsam ein richtiges großes Problem. Also da brauchst du dann schon langsam richtig viel Energie. Also für 1 Kilometer, das kriegst du noch konventionell hin. Also da kommst du mit so 100 Tonnen oder ein paar hundert Tonnen Projektilen durchaus noch hin, das Ding auseinanderzubrechen. Aber bei 10 Kilometern dann nicht mehr. Aber bei 10 Kilometern, da reden wir dann schon von Asteroiden, die damals die Dinosaurier zum Aussterben gebracht haben. Das ist dann schon diese Kategorie. Also so viele gibt es davon nicht. Mhm. Zurzeit sehen wir auch keine, die irgendwie auch nur entfernt in Richtung Erde kommen könnten. Von daher brauchen wir uns darüber erstmal keine Sorgen machen. 10 Kilometer wird wahrscheinlich auch noch mit Atombomben oder sowas gehen. Hätte man dann auch die Zeit dafür, das zu machen. Anders als in Armageddon oder so. Viele, viele Jahre Zeit. Und da kann man sich dann auch aussuchen, ob man Astronauten zum Bohren ausbildet oder Ölbohrleute zu Astronauten ausbildet. Je nachdem halt. Also das geht dann halt schon. Also Komet könnte ein Problem werden, aber das ist eine andere Sache. Hoffen wir mal, dass das nicht passiert. Davon gibt es zu wenige, als dass man sich darüber jetzt akut Sorgen machen müsste. Die allermeisten Asteroiden sind halt wirklich so eine kleine Größe und es würde sich langsam echt lohnen, einfach in Anbetracht dessen, dass der Aufwand nicht riesig ist, sind halt kleine Raumsonden letzten Endes, die einfach bloß eine Kamera an Bord haben und entsprechend gut zielen können und Antriebssystem haben, die das können und dann halt ein Projektil, das man im Zweifelsfall auch austauschen kann und anpassen kann an das, was das Ziel halt ist. Dass man sowas dann halt wirklich einfach mal da hat, damit man das Ding halt schnell auf eine Rakete schrauben kann und das einem Asteroiden entgegenschicken kann. Und dass man bitte mehr beobachtet, damit man die auch rechtzeitig entdeckt und nicht erst, wenn sie gerade an der Erde vorbeigeflogen sind. Weil das Ding ist eigentlich nicht mehr, also dieser Asteroid ist eigentlich überhaupt nicht mehr gefährlich. Weil wir wissen, dass er da ist. Hätte sein können, dass der einfach so draufgeknallt wäre jetzt. Dann würden wir jetzt über was ganz anderes reden. Okay.
Oder gar nicht.
Von der Zeit her wird es gerade ein bisschen knapp.
Ja. Wir sind jetzt ein bisschen, weil jetzt ist es kurz vor 9.
Ja.
Und ich muss irgendwie spätestens um 11 auf jeden Fall zu Hause sein. Wir reden jetzt von abends. Genau, deswegen lass uns mal noch zu deinem letzten kurzen, eher amüsanten Thema kommen, dass wir das vielleicht noch in den letzten 5 Minuten noch mal kurz erzählen.
Ja, es gibt natürlich eine Firma, deren Namen ich schon wieder vergessen habe, weil sie eigentlich überhaupt nichts zur Sache tut.
Irgendwas mit LU.
Irgendwas mit Lynette, irgendwie Lynette oder sowas hieß das Ding. Warte, ich guck nach. Interlyn.
Ah ja, sowas, ja.
Ja, oder Interlun oder irgend sowas. Sollte man mit Doppel-O schreiben, dann passt es langsam. Die wollen Helium-3 fördern auf dem Mond und versprechen sich damit, den ganz großen Reibach zu machen, weil Helium-3 wird auf der Erde für 20 Millionen pro Kilogramm verkauft. Es gibt ein winziges Problem dabei. Erstens, ein Kilogramm Masse vom Mond hier auf die Erde zu bringen, ist schon mit 20 Millionen pro Kilogramm ziemlich ambitioniert. Und das ist noch bei weitem nicht das größte Problem. Das viel größere Problem ist, Helium-3 gibt es auf dem Mond, das weiß man schon seit Apollo, hat man ja untersucht. Die Mengen sind im Labor messbar und zwar mit irgendwas so 2,4 bis, naja, 20, 25 ppb. Und ppb steht für Teilchen pro Milliarden. Das heißt, du musst für ein Kilo irgendwie so ein paar hunderttausend Tonnen Mondgestein verarbeiten. Also du musst dann wirklich ein Bergwerk da oben schon haben, und zwar ein richtig großes Bergwerk, um irgendwie dein Kilo, ein Kilo Helium-3 da zu fördern, dass du dann in eine deutlich mehr als ein Kilo wiegende Druckflasche befördern musst, nachdem du das da oben schon raffiniert hast und auf die Erde bringst. Und ich wage zu bezweifeln, dass das alles mit 20 Millionen über die Bühne geht. Mhm. Ja, also Helium-3, es ist unglaublich, dass man Leute immer noch damit verarschen kann. Also es
wird einfach das Geld eingesammelt für irgendeinen Schnulli. Ja. Ich muss da mal an Sam Rockwell hier Moon denken, wo er da als Klon da irgendwie immer diese Helium-3 Kartuschen irgendwie zur Erde zurückschicken muss. So. Ich habe es gelesen, ich fand es irgendwie so ein bisschen lustig, Science-Fiction-artig, so wie sie sich das da irgendwie hinrechnen. In dem Artikel. Es gibt, glaube ich, also viele, viele Stufen, die vorher noch gegangen werden müssen, bevor man sowas nachdenken kann. So.
Ich bin ehrlich gesagt ziemlich davon überzeugt, dass die Leute selber wissen, dass das Humbug ist, aber es gibt halt Leute, die Geld dafür geben. Die sind halt skrupellos genug, dann einfach sich hinzustellen und
Kikifax zu erzählen.
Einfach Schwachsinn zu erzählen und dann zu hoffen, dass jemand anbeißt und denen Geld gibt.
Sollten wir vielleicht auch machen.
Tja.
Müsste man nicht so wegen den scheiß Jobs die ganze Zeit.
Das ist die Sache mit den Skrupeln. Ja, das ist die Sache mit den Skrupeln. Tja. Naja, Leute, seid skrupelloser als wir, dann habt ihr mehr Geld. Mhm. Wir hören uns beim nächsten Podcast.
Auf jeden Fall. Wir machen auf jeden Fall weiter und haben jetzt auch noch ein bisschen hier kurzes Gespräch mit ein paar Kollegen aus der Szene hier und mal gucken, was uns da noch so einfällt, was man vielleicht noch Interessantes machen könnte.
Ja, auf jeden Fall schönes Ambiente immer wieder hier.
Ja, ich sitze hier auf dem Schlagzeugerhocker. Es tut mir langsam der Arsch weh. Aber
dir wurde was anderes angeboten.
Ja, alles gut.
Du kannst dich nicht beklagen.
Gut, na denn. Dann bis bald und bleibt gesund und wir hoffen, dass sich die Welt ein bisschen verbessert.
Ja.
Das wird nicht so aussehen. Naja. Aber man kann ja die Hoffnung bewahren.
Was die Welt im Innersten zusammenhält, das wird so lange nicht kaputt gehen, aber was da oben drauf ist. Schwierig.
Sieht gerade schlecht aus.
Man wird sehen.
Gut. Okay. Bis dann. Tschüss.